Scheiße.
Komm aus dem Dorf, aber egal. Ja, also am Zell ist the world. National.
Bei uns gab es blutfehende Land. Bei uns gab es richtig wegen Tomatenpreise.
Zell ist auch Kurdish Capital. Die größte jesidische Gemeinde lebt in Zelle.
Lebt in Zelle, ganz genau. Ja, interessant.
Ja. Lustig. So, also, nach einer dreijährigen Pause findet endlich wieder ein Punch-Up-Interview statt. Diesmal ohne Kamera, sondern mit der einzigartigen Idil Baydar.
Yay, dankeschön.
Es ist mir, ich will jetzt nicht übertreiben, aber es ist mir eine große Ehre. Es ist mir, du kennst mich gar nicht.
Doch, aber es ist mir trotzdem eine große Ehre.
Es ist mir eine große Ehre, dass...
Soll ich dir sagen, warum ich das sage?
Bitte.
Also erstmal haben
Sie hat sofort übernommen.
Wir haben den Tatbestand Folgendes.
Ja.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch wenn ich die Leute nicht kenne, die mich kennen, die Leute, die mich mögen und die mich feiern, sind mir in der Regel sehr ähnlich. Mhm. Also wir haben ähnliches Mindset. Mhm. Und außerdem kann man außerhalb seiner selbst eh nichts erkennen. Das heißt, alles, was du in mir siehst, bist du selbst.
Oh mein Gott!
Oh, ja.
Also ein gut aussehender Comedian!
Ja. Aber das hat man dir doch bestimmt schon ein paar Mal gesagt. Geh mal auf die Bühne, mach mal.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Mein Gott, ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet. Also weißt du, ganz ehrlich, als Kind schon wollte ich immer auf die Bühne. Ja. Ich wollte immer Theater machen, ich wollte immer gefilmt werden, Radio und solche Sachen machen. Aber ich glaube so, wenn man als älteste Tochter sozialisiert ist, ist das eher die Ansage, ey, lern mal andere Sachen und dann heiraten, Kinder kriegen irgendwann und Schule und solche Sachen. Aber künstlerische Sachen waren eher nicht so angesagt. Aha. Und ich habe mir wirklich, glaube ich, die letzten 5 Jahre das sehr angeeignet. Ich habe Theater Quereinstieg gemacht und andere Sachen irgendwie versucht. Und jetzt Comedy ist schon auch
ehrlich. Ganz ehrlich, ich nehme dich mit. Wir machen deinen ersten Auftritt zusammen. Wir holen unsere Freunde. Wir machen richtig Dings mit Koray, mit Tuba,
oh
mit allen.
Gott.
Und dann gehst du auf die Bühne und ziehst es durch. Und dann wirst du Dings Fame und bist richtig glücklich.
Okay.
Also nicht wegen dem Fame, sondern ehrlich gesagt wegen dem Geld.
Ja, hallo, let's be real. Wir brauchen, irgendwie müssen wir irgendwas machen.
Ja.
Also, nochmal. Es ist mir wirklich eine Ehre und das meine ich nicht als Floskel, sondern es ist mir wirklich eine Ehre, weil ich finde, dass, auch wenn ich mit dir am Anfang, wir werden auch über vielleicht ein paar unbequemere Sachen sprechen und so, auch wenn ich am Anfang manchmal irgendwie gedacht habe, was macht die denn da? Was soll das? Und dann kann ich mich daran erinnern, dass Koray zu mir meinte mal, guck dir mal die Show an und dann reden wir vielleicht nochmal. Und ich glaube, für meine Generation spezifisch, ich bin jetzt fast 40 und vielleicht die Leute, die noch ein bisschen jünger sind als ich, glaube ich, bist du auch insbesondere in Berlin auf jeden Fall eine bestimmte Instanz gewesen, was Comedy angeht, als Migrantin, als Frau, irgendwie auf die Bühne zu gehen. Und ich habe immer gedacht so, was macht die da eigentlich? Und dann aber, wenn man dir zuhört, merkt man, das hat Substanz. Das ist kein nichts irgendwie dummes Dahergelaber oder so.
Was auch das Problem ist.
Genau. Und eigentlich wollte ich ganz anders einsteigen. Ich wollte dich ganz anders fragen. Aber ich wollte dich... Warst du schon mal auf Sylt?
Sylt!
Kennst du diese Insel im Norden?
Diese Insel. Du meinst auch da, wo diese harten Nazis leben?
Ja,
und so. Die singen immer so schöne Lieder.
Ja, ich hab den Ohrwurm den ganzen Tag schon. Ich hasse es.
Oh, wie geht denn das? Oh,
Ausländer. Nee, Deutschland, den Deutschen. Ausländer. Raus. Ja, so. Können wir dafür verhaftet werden?
Ich weiß nicht, weil wir sind Ausländer. Ja Ausländer. Oh. Ich weiß jetzt nicht, aber wir können für alles Mögliche verhaftet werden. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie das auch noch auf uns schieben. Ganz ehrlich, ihr seid ausländerfeindlich. Kriegen wir auch noch zu hören. Weißt du, was ich meine? Ja, gut, okay, Bruder, ja.
Oh mein Gott, willst du irgendwas zu Sylt sagen oder so? Na, komm,
machen. Sylt, naja, ich meine, das Einzige, was mich überrascht, ist, dass alle überrascht sind. Thelma Burbank hatte das mal auch benutzt in ihrem Video, die ich auch nur sehr empfehlen kann. Tell Me Nothing from the Horse, die ist einfach großartig. Und da hat ihre Figur auch gesagt, ich bin überrascht, dass ihr überrascht seid. Also es ist, also ich weiß, ehrlich gesagt, mittlerweile bin ich nur noch so, während ich mich vor Jahren noch aufgeregt habe, dies, das, ich gucke nur noch und bin nur noch so, das kann doch einfach nicht euer Ernst sein. Also ich bin nicht überrascht. Und ich verstehe auch nicht immer dieses, oh, Schande, Schande, haben wir jetzt schon Distanzierungsdemos von Deutschen gesehen, was ist jetzt hier los? Es ist einfach irgendwie auch lächerlich, ne? Wo sind die wirklichen Konsequenzen? Was wir jetzt haben, das Einzige, was wir als Konsequenz haben, ist Cancel Culture, was auch obskur ist, weil es halt auch einfach die Dinge unterminiert.
Als ob das auf so einer individuellen Ebene zu lösen wäre.
Weißt du, so nur weil sie jetzt ihren Job verloren hat, ist es jetzt alles besser. Oder jetzt ist wieder alles gut, oder was? Mhm. Also das funktioniert, also sie verliert ihren Job und was? Ist sie dann weniger ausländerfeindlich, oder was? Ist ihr Ding. Weißt du, also es macht halt irgendwie auch nicht so richtig Sinn. Aber das sehen wir ja gerade an allen tatsächlich Fronten, dass diese Cancel-Nummer irgendwie wirklich überhand nimmt. Und natürlich, guck mal, wenn es nach mir geht und ich hier sitze, denke ich mir, jawohl, die ist gecancelt. Aber wenn sie mich canceln, finde ich es gar nicht lustig. Also insofern, es kommt immer drauf an, aus welcher Perspektive du das betrachtest. Ne? Naja. Klar.
Ich find's auch total krass, dass sozusagen so getan, also ich unterstütze das. Ja, sollen die Leute ihren Job verlieren? Das ist auch wichtig, dass man deren Gesichter sieht und keine Ahnung was, aber gleichzeitig hat dieses Ding an einem Ort stattgefunden und die haben offensichtlich kein Problem damit gehabt, bis es viral gegangen ist. Gleichzeitig haben wir faktisch überhaupt kein Asylgesetz mehr. Faktisch passieren gerade, keine Ahnung, 10.000 Sachen. Und es passiert ja alles nicht in einem Vakuum oder sowas.
Genau.
Und ich glaube, das ist auch super wichtig, irgendwie drüber zu sprechen.
Ja, und deshalb ist es für uns obskur. Also ich meine, wir haben ja jetzt schon mittlerweile kollektive Traumata von Hanau, von Solingen, von Mölln, von NSU, erster Teil, weißt du, also ich meine, wir sind schon hart traumatisiert als migrantisches Kollektiv, wo ich jetzt nicht von, ich möchte da nicht von Community sprechen, weil tatsächlich ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, was mir immer wieder auffällt in dieser Diskussion mit Deutschen, was uns daran gut tut als Migranten, ist, dass wir anfangen, uns zu solidarisieren. Aber untereinander haben wir so viel Grabenkämpfe, haben wir genauso viele Schwierigkeiten. Dann fängt es untereinander an, du bist Sunni, du bist dies, du bist das, du bist Alevi, du bist weiß ich nicht was. Was natürlich irgendwie die ganze Sache... Also es ist schon gut strukturiert, so dass wir kaum zueinander finden. Ne? Also weil wenn wir dann miteinander sind, dann haben wir dann unsere eigenen Probleme wieder, die eigentlich auch nicht unsere Probleme sind, sondern es sind Probleme, die wir anerzogen bekommen haben. Ja, also in einer gewissen Weise.
Aber gleichzeitig sind diese Sachen ja auch strukturelle Sachen. Ne? Also zum Beispiel, wenn alevitische kurdische Leute sagen: Hey, ihr weißen Türken, ihr seid so und so und so, setzt euch mal damit auseinander. Ja. Das hat ja auch eine strukturelle Ebene, genauso wie die Sachen hier in Deutschland funktionieren.
Ja, was mir mal aufgefallen ist, dass tatsächlich...
Ich glaube, ich schmeiße meine Fragen ein.
Nein. Der Gewalt ausübt, ungesühnt, der nicht bestraft wird dafür, das ist eigentlich der in der Hierarchie über den Nächsten sitzt. Ne? Also die weißen Türken machen es mit den Kurden und die Jesiden sagen aber, die Kurden machen es mit uns. Ja. Ne? Also es ist, jeder darf Gewalt ausüben an einer Gruppe und wird dafür irgendwie nicht zur Rechenschaft gezogen und so funktioniert das ganze rassistische System.
Absolut, natürlich, aber muss man halt dann... Was machen, auf jeden Fall. Wie geht's dir? Das ist eine Scheißfrage.
Nee, es ist eine super Frage, weil tatsächlich ist ja die Frage, ist das überhaupt noch jemandem wichtig, wie es einem geht? Ne? Also einmal diese Frage. Und die meisten würden jetzt sagen, ja gut. Und nee, es ist durchwachsen. Also ich muss ehrlich sagen, so in den letzten 3 Jahren, was alles so passiert auf unserem Planeten, was in unserer Gesellschaft passiert, was in anderen Gesellschaften passiert, das hat eine neue Dimension erreicht. Und ich weiß nicht, wie es mir damit geht. Weißt du, ich sitze hier und natürlich bin ich dankbar, dass ich nicht in die Luft gesprengt werde, aber ich zeitgleich werden halt Menschen, sind im Genozid, werden umgebracht. Nicht nur der Genozid in Palästina, sondern auch natürlich der Genozid im Kongo, im Sudan. Also es sind Ausmaße. Und es fällt mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Frage zu stellen, wie geht's mir? Schükür, danke, es geht mir gut und es geht mir nicht gut, weil ich nicht das Gefühl habe, ich bin... getrennt von allen Menschen. Ich bin eben nicht getrennt von allen Menschen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass es mir gut gehen kann, wenn ich Kinder zerbombt sehe.
Natürlich. Und ich glaube, es wäre auch eine sehr unempathische und eine sehr abgeklärte Art, glaube ich, zu sagen, wenn man jetzt in diesem Moment sagen könnte, hey, mir geht's super, das Leben ist super. Nee, das Leben ist nicht super.
Ja.
Und das Leben ist auch schon lange nicht super. Genau. Aber trotzdem sitzen wir sozusagen an einem Ort, wo wir am wenigsten, glaube ich, noch davon abbekommen, aber halt, wir bekommen auf eine andere Art diese Sachen ab.
Ja, und noch zu der Frage, geht's mir gut, ist natürlich auch so eine Frage von tatsächlich, ne, wie viel Verantwortung schaffen wir im Alltag auch zu übernehmen, ob es uns wirklich gut geht, weil was wäre denn die Grundvoraussetzung dafür, dass es dir gut geht, dass du dich gut fühlst? Und wer stellt schon seine Gefühle an erster Stelle? Meiner Meinung nach ist es das, ist die erste Regel, die du im Leben haben solltest, ist deine Gefühle an die erste Stelle zu stellen. Und damit meine ich nicht, dass Gefühle irgendwie Fakten aushebeln in irgendeiner Weise, sondern es sind zwei völlig separate Vorgänge. Ne? Insofern, als dass sie ja miteinander zusammenhängen und miteinander kooperieren, denken und fühlen. Aber wenn es dir egal ist, wie du dich fühlst, wird meiner Meinung nach deine Progression eingeschränkt sein. Ja. Nur wenn du wirklich tatsächlich das Ziel hast, dass es dir gut gehen soll, dass du dich gut fühlen soll. Und ich meine, das hat natürlich auch, ist natürlich auch eines so ein bisschen angelehnt an diese Regel, liebe dich selbst wie deinen Nächsten. Ne? Also ich denke viel über diese Sache nach. Wie lieben wir den Nächsten? Weil ich meine jetzt mal ganz ehrlich, im Falle von Gaza, was wäre denn unsere eigentliche Möglichkeit als Menschen? Die eigentliche Möglichkeit ist, dass wir alle im Flugzeug sitzen und da in Gaza stehen. Und zwar alle.
Wenn die christlichen Werte, von denen Sie sprechen, tatsächlich ehrlich und wahr wären, alle wäre das, was Sie tun.
Von allen. Ja, ja. Also ist ja auch schockierend zu sehen, dass hier Muslimbruderschaft, mein Arsch, Alter. Aber hallo. Wirklich. Ach, Gaza ist euch egal, die Kinder sind euch egal, ja.
Natürlich.
Es ist schockierend irgendwie. Aber so viel zu der Frage, geht's dir gut.
Aber es ist interessant, also für so einen Recovering People Pleaser wie mich, Gefühle und wer stellt welche Gefühle wohin, ist schon eine interessante und relevante Frage auf jeden Fall.
Ich bin auch Recovering People Pleaser.
Ja.
Absolut. Ja. Also das ist eine schwere Schädigung, die wir da so kriegen.
100%.
Da rauszukommen ist echt nicht einfach und erfordert Disziplin und du musst Sachen und Menschen loslassen.
Ich habe das, glaube ich, dieses Jahr erst wirklich, also seit ein paar Jahren schon, aber ich glaube, dieses Jahr zum ersten Mal wirklich verstanden, was das eigentlich bedeutet und was das eigentlich mit deiner eigenen Substanz macht, zu merken, also aus so einem Autopilot herauszukommen, ist ja der erste Schritt und dann zu merken, oh, was habe ich da eigentlich gemacht und dann sich selbst darin zu beobachten und das nicht richtig stoppen zu können und dann aber an einen Punkt zu kommen, wo du merkst, okay, andere Verhaltensweisen funktionieren auch. Mhm. Ich kann die anderen Leute nicht kontrollieren, aber ich kann mich selber kontrollieren. Aber das ist noch ein anderes
Thema. Ja, aber das ist was ganz Krasses, was du da sagst, weil genau das ist ja für uns Recovering People Pleaser so schwierig. Ja. Auch wenn ich die Grenze setze und sage, vom Kopf her weiß ich, dass das richtig ist. Es gibt einen Teil von meinem Gefühl, der immer noch sagt, aber naja,
aber schlechtes Gewissen.
Total schlechtes Gewissen. Mhm. Wer will denn mit diesem Guilt und diesem Shame? Und das hat so gut funktioniert, Guilt und Shaming, Alter. Ja. Guilting und Shaming.
Natürlich. Oh, Horror meines Lebens. Alter. Heute noch teilweise wirklich so, okay, ich muss jetzt dieser Person absagen. Kann ich das jetzt machen? Ist das irgendwie doof? Muss ich irgendwas erklären? Und ich habe immer wirklich, irgendwann hat meine Therapeutin gesagt, nein, Punkt, ist ein vollständiger Satz. Und ich war so, wie? Ja. Wie einfach zu sagen, nein, danke, ist ein vollständiger Satz. Und sie war so, ja, du musst dich nicht erklären. Und ich war so, oh, interessanter Ansatz. Ja. Reden wir ein bisschen über deine Mutter, wenn wir jetzt schon mal dabei sind. Nee, ich habe hab gedacht, ich habe dich im Heimathafen gesehen. Das war, glaube ich, das erste Mal seit 10 Jahren, dass ich dich auf der Bühne gesehen habe. Ich habe dich, glaube ich, in der Weißen Rose, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, über Günn Tank, die damals die Integrationsbeauftragte von Tempelhof Schöneberg war, habe ich dich auf der Bühne gesehen. Und das war ganz, ganz, ganz anders als im Heimathafen. Mhm. Da habe ich gedacht, krass. Und du hast von deiner Mutter geredet. Mhm. Und da hatte ich war ein bisschen weiter weg, aber ich habe irgendwie für einen Moment gedacht, entweder hattest du Tränen in den Augen oder du hast kurz so geschluckt, als du über sie geredet hast. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist es auch gerade eher mein Thema mit Mutter und sowas. Vielleicht projiziere ich das nur. Aber ich habe mich gefragt, wer ist deine Mutter so für dich? Und was glaubst du, welche Teile von ihr in dir sind? Teile, die du magst, vielleicht und Teile, die du vielleicht nicht magst. Wenn dir das nicht so persönlich ist, würde mich sehr interessieren.
Das ist eine tolle Frage. Das ist eine großartige Frage. Ich wünschte, Leute würden mehr fragen wie du. Tatsächlich mit meiner Mutter. Ich bin ja sozusagen als Einzelkind bei meiner Mutter groß geworden. Ne? Also meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich 2. Meine Eltern sind aber auch eigentlich nicht zusammengekommen, weil sie zusammenbleiben wollten. Mhm. Meine Eltern sind zusammengekommen, um das Land verlassen zu können. Mhm. Das heißt, damals in der Türkei warten ja die Eltern noch wirklich, also Aufsichtspflicht haben die ernst genommen und so.
Let's call it that.
Weißt du, das heißt, wenn du nicht verheiratet warst, hast du keine Ruhe gehabt. Du hast Verpflichtungen gehabt deiner Familie gegenüber. Ne? Und die wussten, wenn wir beide heiraten, dann lassen die uns in Ruhe. Die können eh nicht kontrollieren, was wir machen in Deutschland. Wir gehen nach Deutschland, wir tun so, als ob wir noch verheiratet sind und so, immer diese Sonntagsanrufe. Aber wir trennen uns, wenn wir in Deutschland sind. Tatsächlich ist dann natürlich, wenn man so zu zweit in einem Land ist und so jung ist, dann ist da schon eine Affäre auch irgendwie passiert. Und dann kam ich und das hat so 2 Jahre, ist dann gut gegangen. Und Dann haben sie sich getrennt. Mit 3 waren sie dann endgültig geschieden, als ich 3 war. Meine Mutter ist eine sehr faszinierende Person, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, also wenn man so sagt, es gibt ja so eine Theorie, dass Seelen sich ihre Eltern aussuchen, dann habe ich mir die schon echt gut ausgesucht. Ich bin auch der Meinung, die sind echt nur zusammengekommen, um mich zu zeugen. Wirklich, weil alles andere, ne, Alaka, die haben nichts miteinander zu tun, wirklich gar nichts, gar nichts. Und meine Mutter hat viele sehr schwierige Dinge in der Türkei erlebt, die eben auch viel mit Gewalt zu tun haben. Frühes Eheleben, also das ist eine Menge ist dieser Frau zugestoßen. Und natürlich habe ich total viele Anteile von ihr. Ne? Wir hatten natürlich auch immer eine schwierige Beziehung, weil ich auch nicht wirklich ganz so durchgehend bei meiner Mutter groß geworden bin. Du musst dir vorstellen, ungefähr bis dann kam die Scheidung, dann war ich irgendwie 6, dann war ich Schlüsselkind, meine Mutter hatte gearbeitet, ich habe halt den Schlüssel um den Hals gehabt. Und
was hat sie gearbeitet?
Sie hat erst angefangen bei Telefunken, dann hat sie eine Änderungsschneiderei, weil meine Mutter hatte schon 2 Ausbildungen, als sie gekommen ist, einmal Friseurin und Schneider, also nähen kann sie einfach. Und dann von der Änderungsschneiderei hat sie sich weitergebildet zur Maskenbildnerin.
Oh, nice.
Genau, hat dann auch viel als Maskenbildnerin gearbeitet. Und was an ihr so bemerkenswert ist oder war, ist halt, dass sie sich immer weitergebildet hat. Meine Mutter bis heute bildet sich. Und das ist schon interessant. Ne? Ich bin mit einer Mutter groß geworden, die liest. Das ist was, ist schon noch was anderes, als wenn immer nur der Fernseher an ist. Ne? Also es ist einfach ein anderes Klima. Und ich würde sagen, was natürlich so einem jungen Menschen wie meiner Mutter passiert ist, wenn du sehr viel im Überlebensmodus agieren musst, dann entwickelst du natürlich auch vielleicht Dinge, die ein bisschen extremer sind als bei anderen. Meine Mutter ist schon jemand, die sich immer sehr durchgekämpft hat. Das hat so ein bisschen zum Nachteil, dass wir natürlich auch so Überlebensstrukturen haben. Ich würde mal ganz leicht Narzissmus sagen, weil es bei fast allen Menschen, die im Überlebensmodus sind, ein Thema ist. Also oft wird es ja dargestellt als etwas, was einfach ein Charakterfehler ist, was nicht stimmt. Narzissmus ist eine ganz heftige Störung, die entsteht, wenn man...
Traumareaktion.
Absolute Traumareaktion, ne? Und ich glaube schon, dass diese Anteile auch da sind. Es ist, ich muss auch sagen, auch dieser Beruf, Bühne oder Kunst generell, also ich sage das auch ganz oft, du musst dir im Klaren sein, was deine Traumata sind und du musst dir im Klaren sein, wo deine Missbrauchserfahrung ist, weil das Entertainment-Business, du musst auch bereit sein für einen gewissen Missbrauch. Also deshalb sind die Leute, die den größten Knall haben, findest du ganz oft im Entertainment, weil Missbrauchsstrukturen da eigentlich gang und gäbe sind. Ne? Das ist natürlich dann so eine Sache, wo ich sage, da hat man fast schon eine Eignung für, wenn man Kanacke ist. Ganz ehrlich, weil das ist so ein Trauma, was wir halt, ne, wir haben viel dieses Thema Ohnmacht und Macht. Das ist auch ein generelles Thema in der Türkei. Und auch ein Thema in den Familien. In jeder autoritär strukturierten Familie ist das Thema Macht und Ohnmacht. Und das sind natürlich so, ich habe damit zu tun, definitiv. Und gehe mit diesen Sachen um. Aber etwas, was ich von meiner Mutter habe, wofür ich ihr ohne Ende dankbar bin. Meine Mutter hat sich immer reflektiert.
Auch in ihrem Verhältnis zu
dir? Immer. Und das ist natürlich etwas, wenn du so aufwächst, dann ist dir klar, dass du Verantwortung hast über die Dinge, die du tust.
Wie alt war deine Mutter, als sie dich bekommen hat?
Circa, sie müsste ungefähr, sie war ein bisschen, du weißt doch, die haben damals bei Pass mehr geschrieben,
ja. Alter. Was war das echte Alter?
Echte Alter war 18, glaube ich, war sie. 18, oh, 19.
Baby, sie war ein Baby, ist ja zusammen sie aufgewachsen.
Wir sind im Prinzip zusammen aufgewachsen.
Krass. Naja, klar, ja. Während du ein Kind großziehst, wächst du eigentlich selber auch noch auf. Und in ihrem Familiensystem, welches Kind, hat sie Geschwister?
Ja, sie war das älteste Kind.
Oh, scheiße.
Da die Tragen am meisten.
Scheiße, ja. Tell me about it.
Du bist auch das älteste. Ja, dann hast du den größten Koffer.
Ja, das ist die größte Klatsche. Wobei, nee, meine Schwester und ich reden manchmal darüber. Wir haben alle einander Klatsche auf jeden Fall.
Wie viele seid ihr?
Wir sind 3.
Ihr seid 3. Das heißt, es gibt Mittelkind. Mittelkind. Ich habe gar keiner gesehen. Ich bin komplett unsichtbar.
Shoutout zu Jayla. Ja.
Geil. Ey. Und dann gibt's das letzte Kind, was überhaupt nicht versteht, was die von einem wollen.
Ja.
Und warum sie jetzt Ärger kriegt, dass sie es nicht so schwer hat.
Ja, ja, ungefähr so.
Das ist das Problem von den Kleinsten. Warum muss ich das durchleiden? Ja. Warum?
Ja, ja. Nee, es ist ganz interessant, weil manchmal, ich meine, wir haben natürlich in unserer Familie verschiedene Phasen von Sachen durchgemacht und Zedal, die Jüngste, sagt manchmal auch, sie sagt so, manchmal, wenn ihr von unseren Eltern redet, so von früher, ich erkenne diese Leute nicht.
Ja.
Ich weiß nicht, von wem ihr redet. So, sie sagt, ich sehe bestimmte Sachen, okay, aber ich weiß nicht, wovon ihr redet.
Ja, weil sie diese Version nicht kennen.
Nee, und ja. ich hab meine Eltern seit 20 Jahren nicht gesehen und ich habe halt in meiner Erinnerung sind die sozusagen nochmal ganz anders, als wie sie vielleicht heute sind sozusagen, weißt du, also es ist ein total komplexes Thema, deswegen interessiert mich
ja, das. Ja, aber es stimmt, ich komme auch durcheinander mit den Versionen meiner Eltern.
Ja.
Ja, total. Es gibt dann Zeiten, da bricht was auf aus der Kindheit.
Ja.
Und dann sind das auch die Eltern aus der Kindheit und es ist schwierig einfach, weil die Eltern hast du ja jetzt nicht mehr, du hast ja andere Eltern.
Ja.
Und ich muss ehrlich sagen, die verbessern sich auch. Also es gibt ja so ein, auch bei Eltern einfach eine Entwicklung, wo du weißt ja, okay, mit 20 ihr wart mies, aber ihr direkt drüber nachgedacht.
Ja, aber nicht immer.
Nicht immer.
Und
deshalb sage ich, das große Glück mit meiner Mutter ist, jemand zu haben, die sich um innere Prozesse bemüht hat, die verstanden hat, dass Heilung ein Weg der Welt ist, dass das ist nichts nur Persönliches für dich. Wir müssen alle heilen von den Traumata, die wir hier auf uns, auf der Erde erleben. Und dass sie sich immer reflektiert hat. Das heißt, sie ist in der Lage gewesen, ihre Projektion zu verstehen und sie auch zurückzunehmen.
Das ist auch eine sehr alevitische Perspektive auf die Welt, finde ich.
Ja.
Das als Ganzes zu sehen, mit der Natur und der Welt. Hört sich manchmal ein bisschen eso an, aber ich finde, es ist aber das. Wir sind alle im Einklang mit allem und wenn das kein Gleichgewicht gibt, dann wird das irgendwann scheiße.
Ja, total, ja.
Dann wird es irgendwann scheiße. Haben Sie noch irgendwas hinzuzufügen? Sonst würde ich mit meiner nächsten Frage weitermachen.
Fragen Sie mich weiter.
Ich habe so viele Fragen, ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenfassen soll.
Ich versuche mich auch kurz zu halten.
Nein, bitte, nein, gar nicht. Nein, in allen meinen Folgen, die sind nie unter 2 Stunden.
Beste.
Ich sage auch zu den Leuten, hört einfach rein, wie ihr wollt, unterbrecht oder nicht, aber ich will keine Gespräche unterbrechen.
Ja,
wenn dann Flow drin ist, ist dann Flow drin und dann passt das schon. Ist mir egal, das ist das Geile am Unabhängigsten.
Ja, das ist das Coole dran.
Genau. Deswegen möchte ich diesen Podcast für immer unabhängig lassen. Also, wenn man ganz ehrlich, es muss für dich völlig unrelevant sein, weil das einfach nur meine Perspektive damals war. Ich habe mich früher, ich fand Gillette Aisha immer cool, aber gleichzeitig hat Gillette Aisha mich auch aufgeregt. Und das ist vielleicht auch Sinn und Zweck der Sachen. Das ist natürlich Projektion gewesen, aber ich habe immer gedacht, Mann. Und dann, als ich dich in Interviews habe reden, dann habe ich gedacht, du bist so smart. Warum gehst du auf die Bühne und packst gerade dieses Klischee aus? Genau das, was die Leute sehen wollen. Und da war der Punkt, wo auch Koray meinte, guck dir das mal an. Und habe ich mir angeguckt und habe ich gedacht, boah, du bist wirklich super smart. Und das merkt man auch auf der Bühne, weil das, was du machst, ist im Grunde das zu präsentieren, was die Leute sehen wollen, aber nicht mit dem Inhalt, den sie erwarten.
Richtig.
Und dann habe ich gedacht, krass, eigentlich bringst du ein, also zum Beispiel, ich werde inzwischen als POC-Mann, als so ein Mustafa von der Ecke wahrgenommen und die Leute kommen noch nicht mal auf die Idee, dass ich eloquent sein könnte, dass ich Sätze zustande bringe, dass ich mich mit Whisky auskenne, dass ich queer sein könnte, dass ich nicht das bin, was sie denken, was ich bin, wenn ich meine Alpha-Jacke anhabe zum Beispiel. Und dann habe ich gedacht, eigentlich, und ich habe mir auch so alte Videos nochmal angeguckt, ne, wo du so auf der Couch sitzt und diese Sachen gemacht hast. Und da habe ich gedacht, eigentlich hast du, ich habe dann irgendwo gelesen, dass das die Idee deiner Mutter war. Also ich weiß nicht, ob die Figur von dir kam, aber dass es die Idee deiner Mutter war, ey, mach das mal. Und dann habe ich gedacht, du hast das eigentlich, du bist mit Gillette sehr liebevoll, finde ich, umgegangen. Und dann habe ich mich auch gefragt, welche Teile von dir darin waren, die du da präsentiert hast. Das wäre eine Frage.
Ja.
Und ich habe da eine Freundin noch gefragt, was sie dich gerne fragen würde und die Frage hatte ich mir auch schon, glaube ich, halb aufgeschrieben. Diese Figur hat sich ja auch sehr geändert. Sie war am Anfang vielleicht auch politisch auf ihre Art, aber du hast sie noch mal ganz anders politisch gemacht mit der Zeit sozusagen, mit den ganzen NSU-Sachen, die passiert sind. Und Gillette Aisha hat sich einfach, und ich habe mich gefragt, ob das mehr zu Idyll geworden ist irgendwann. Oder genau, wie das für dich passiert ist. Vielleicht können wir da einsteigen.
Ja, also Gillette Aisha war ja auch für mich ein großer Segen. Ne? Also Gillette Aisha ist eine Figur, wo habe ich sie kennengelernt? Ich habe sie natürlich erstmal in den Schulen kennengelernt, in denen ich gearbeitet habe. Rütli-Schule oder Lürtingen-Grundschule. Ne? Und da ist mir eins aufgefallen, erstmal sprachlich. Ich bin in den 90ern groß geworden. Wir haben alle Berlinert. Wir waren alle Ecke. So, das war 90er. Und dann komme ich also in die Schule und spreche mit Schülern, die einen komplett anderen Sprachduktus haben. Die haben einen komplett anderen Ausdruck gefunden. Ich schwöre, was kann ich da politisch das? Und ich meine, was natürlich so am Anfang auch für alle, und es ist immer noch so, deshalb hören die Leute Haftbefehl, weil es ist infizierend. Mhm. Es macht so einen Spaß. Krankensprache ist die geilste Sprache ever. Wirklich, also ich würde sie ja gerne autografieren, wenn es überhaupt geht's nicht. Weißt du, was ich meine? Und das, diese Intelligenz, die ich da gesehen habe, ne? Die Jugendlichen, die sich darüber unbewusst, bewusst die Wahrheit aussprechen, unbewusst sicher nicht wissen vielleicht, dass es soziale Rollen gibt. Natürlich sind wir soziale Rollen und dann irgendwie sagen, übertreibt diese Rolle nicht. Ja, also ich fand das einfach, ich fand das phänomenal und ich habe wahnsinnig viel gelacht. Dann kam ich nach Hause und habe meiner Mama gesagt, wenn sie irgendwas gesagt hat, Mama, übertreibt jetzt nicht deine Rolle und so. Und sie ist nur so, was ist das? Ich so, das ist dein Problem, weißt du? Und das, wir haben einfach unfassbar viel, es hat wahnsinnig viel Freude gemacht. Und meine Mutter meinte, komm, wir nehmen das auf und packen das auf YouTube, du wirst sehen, du hast Erfolg. Und ich war 38 damals und dachte, was will diese Frau von mir? Was will sie von mir? Warum ist sie so? Warum? Warum? Warum?
Was so, Mama schlägt was vor, sofort Reflex. Nein, ich will nicht.
Reflex, nein, du bist irre, was soll das werden? Ich bin 38. Nee. So, und dann habe ich es aber natürlich gemacht, weil, du weißt ja auch, unsere Mütter sind ja auch sehr hartnäckig und Krankenmütter aufzuhalten ist eigentlich sowas wie unmöglich. Also habe ich gedacht, ich mache das jetzt. 3 Klicks ist ein bisschen Würdeverlust, aber keiner wird es mitkriegen. Und ich kann meiner Mutter sagen, hier, bitteschön, ich habe gemacht, was du gesagt hast, ist nichts geworden. Was willst du von mir? So, das war meine Idee dahinter. Und tatsächlich ist halt, Mütter sind gefährlich. Mütter sind sehr gefährlich, weil die wissen halt immer, irgendwie wissen die immer mehr. Und da kam tatsächlich da auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, 1,3 Millionen Klicks oder sowas innerhalb von sehr kurzer Zeit. Auf einmal ZDF-Info, auf einmal kamen alle möglichen Deutschlandfunk und weiß ich nicht was. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt was damit. Also mir war die Bühne nicht fremd, ich bin ja Waldorfschüler.
Das wäre meine nächste Frage. Ist das wirklich wahr, du warst auf der Waldorfschule?
Internat.
Wie?
Internat. Was? Ich war in einem Internat.
Wie bist du?
Waldorf-Internat.
Wie bist du da?
Ja, meine Mutter war Anfang der 80er in der Ökobewegung.
Oh.
Da haben die ersten Ökoläden aufgemacht, die ersten Naturkostläden. Da war sie, hat sie schon da gearbeitet, das war schon ihr Ding. Wow. Ja. Und dann hat sie das bestimmt von irgendeinem ihrer Aumann-Freunde gehört, dass es eine geile Schule ist. Und dann hat sie gesagt, gut, wir gucken mal. So, und ich wollte da nicht hin und sie wollte aber, dass ich da hingehe. Und dann war also sozusagen die Sache beschlossen. Und ich war dann halt auf dem Waldorf-Internat. Jetzt musst du dir vorstellen, klar, sie wollte, sie war auch in der Umschulung zur Maskenbildnerin und ist halt quer eingestiegen über Tourneetheatern. Das heißt, es gibt ja wahnsinnig viele Theaterstücke, die auf Tournee laufen. Die sind dann in Österreich, in der Schweiz, die laufen dann überall. Und so hat sie den Quereinstieg in den Beruf gefunden. Aber wohin mit mir? Kannst mich ja nicht mitnehmen. Ach, weißt du, wäre kein Zirkuskind in dem Sinne gewesen, ja, weil sie kein Zirkus war. Insofern, okay, andere Zirkus. Aber... Ja. Aber so kam das mit der Waldorfschule und dann bin ich eben aufs Internat für 5-6 Jahre gekommen. Und dann diese Gillette-Sache kam und ich bin einfach dann tatsächlich mitgerannt. Ne? Also, und ich muss sagen, ich habe natürlich die Liebe zu Gillette gehabt und das war auch der Konflikt. Ich wusste, die Leute würden denken, das ist echt. Hm. Deshalb hat es überhaupt erst funktioniert. Hm. Das war nicht der Fakt, dass die Leute es toll fanden. Es war wie ein Unfall, du konntest nicht weggucken. Hm. So war es. Weißt du, was ich meine? Es war genau so. Es hat damals auch die Kultur angefangen, dass man sich nicht Dinge anguckt, die man mag, sondern besonders Dinge, die man nicht mag, sich anguckt. So, und diese Liebe, die ich für diese Schüler hatte, die ich für diese Individuen und für diese schönen Menschen hatte, die ich getroffen habe. Diese Liebe hat sich auf Gillette übertragen. Was ich nicht wollte, war in irgendeiner Form sie vorführen. Hm. Das wurden sie schon genug, das war ja mein Anliegen. Hm. Was ich an Gillette so bewundere, wirklich bis heute, was mir in meinem Heilungsprozess viel geholfen hat, ich war zu diesem Zeitpunkt mit 38 unfassbar wütend. Mhm. Und das, ich will das nicht auf nur gesellschaftliche Prozesse schieben, sondern tatsächlich hat das auch mit meiner Biografie zu tun, warum ich so wütend war. Oder warum Wut auch eine gute Option für mich war. Ne? Und Gillette Aishe ist eine Figur, die sich liebt.
Mhm. Die sich mit sich im Reinen ist.
Die ist, ja, die sagt, wenn ihr mich nicht mögt, dann müsst ihr sterben, weil es ist nicht normal, mich nicht zu mögen. Mhm. Wenn ihr mich nicht mögt, stimmt was mit euch nicht.
Ja,
ist nicht mein Film. Ich bin Jackpot. Mhm. Alle sagen, ich bin Jackpot. Mhm. Alle. Ja. Alle Hermannstraße haben gesagt, sie sind Jackpot.
Entschuldigung, hier ist eine Spinne, die mich sehr ablenkt. Ich habe ein bisschen
Angst. Wo ist diese?
Da. Die ist ganz schön, ja, aber...
Das ist aber, nee, die ist überhaupt nicht schön und ich bin auch kein Spinnentyp. Ah! Deshalb, gut, dass du mir das gesagt hast.
Ja, wir töten sie nicht. Nein, wir töten sie nicht. Wir töten sie nicht. Aber Gillette hat, Edel hat, Gillette oder Gillette, ich weiß nicht, wer das jetzt gerade war, aber auf jeden Fall wurden wir gerettet.
Also, ich habe sie jetzt weggemacht, falls sie nochmal
aufkommt. Das ist sehr nett von dir.
So eine schöne Blume, die habe ich heute geschenkt gekriegt.
Weil du hast sehr schöne Sachen gesagt und ich habe gemerkt, ein ADHS-Kick,
ich konnte nicht weg. Aber gut, dass du gesagt hast, weil sonst hätte ich nachher ein Problem
gehabt. Echt? Hast du Angst?
Ich bin nicht mit Spinnen. Ich habe es mir abgewöhnt. Yeah. Ich habe manchmal so Fantasien, wo ich mir vorstelle, Spinnen tanzen für mich und sowas, ja. Weißt du so.
Hashtag Waldorfkind.
Hashtag Waldorfkind, wirklich Disney und so. Damit kann ich aber die Angst abbauen. Okay. Aus irgendeinem komischen Grund habe ich da auch Projektionen auf die Spinne, die kann ja nichts dafür.
Ja, aber ich bin so co-abhängig, dass wenn du jetzt Angst gehabt hättest, hätte ich mich darum gekümmert.
Ehrlich? Ja. Jackpot. Voila. Da kann man aber sagen, Co-Abhängigkeit ist auch, auch Vorteile.
Interessantes Interview. Anyway, also, Gillette liebt genau. sich. Ja, das stimmt.
Und ich glaube, das hat sich übertragen.
Dass du angefangen hast, dich zu mögen.
Ja, dass ich tatsächlich auch mich damit beschäftigen musste, ne? Oder mich auseinandersetzen musste, weil der Gap so groß war.
Frage, war Gillette für dich ein bisschen wie ein Kind?
Nee, ich würde eher sagen, Gillette war mein Meister.
Dein Meister. Ja, aber Kinder sind ja unsere Meister.
Ja, wenn du so willst, ja. Ja. Ne? Also, ich war immer wieder in all den Jahren überrascht, was Gillette eigentlich in der Lage ist zu tun, was ich gar nicht tun kann. Deshalb habe ich auch Edel irgendwann rausgestellt, weil ich wusste, wenn ihr Edel seht, dann könnt ihr nicht mehr sagen, ja, aber das ist der Grund, warum wir die Ausländer nicht wollen. Könnt ihr nicht. Weil ich spiele mit eurem Bild, weißt du, ich spiele mit deinem Arsch gerade, nicht umgekehrt. Und ich biedere mich nicht an, sondern ich zeig dir mal, was du für ein Opfer bist, Alter. Und das ist Gillette, ne? Also, diese Energie, die sie hat, auch, dass sie auch überhaupt keine Angst davor hat, ihre Gefühle zu zeigen oder wütend zu sein, ne? Was ja auch in unserer Kultur besonders für Frauen nicht unbedingt zur Verfügung steht. Du kannst alles Mögliche sein, aber nicht wütend. Wenn du wütend bist, bist du okay, Fatma, du bist raus. So, gibt's das geht nicht. Halt nicht. Weißt du, und es ist auch interessant gewesen, viele unseren Leuten im Sinne von migrantische Leute, speziell türkisch-arabisch, waren auch auf Gillette nicht gut zu sprechen am Anfang.
Nicht?
Überhaupt nicht.
Was waren so,
Holla, warum schreien sie so? Ich klatsche gleich ein, so in die Fresse
halten. Wir reden gar nicht so.
Holla, wie sie redet. Oha, ein Mädchen redet so nicht. Sie macht mich sauer.
Von so Männern hauptsächlich?
Ja, diese so, Holla, soll man die Fresse halten, warum redet sie so? Also tatsächlich war das sofort ein... ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe mal gehört, dass ein männliches Gehirn es schwerer hat, zu unterscheiden zwischen Mann und Frau, wenn die Frau in ihrem maskulinen, in ihrer maskulinen Energie ist. Dann wissen die nicht genau, ist das jetzt eine Frau oder ein Mann und reagieren sehr verwirrt darauf. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, weil stimmt das auch nicht.
Aber ich weiß nicht, ich glaube. Hab ich mal gehört. Ich glaube, also weibliche, männliche Gehirne ist mal so dahingestellt, aber ich glaube wahrscheinlich Leute, die. Also wir wachsen ja alle in einem Patriarchat auf und ich glaube, wenn man eine bestimmte Repräsentation von Frauen sieht, die mit dem man nicht einverstanden ist, dann macht das im Kopf so ein, ey, das geht doch nicht, sowas gibt's nicht, genau. Solche Frauen gibt's mal. Und ich finde auch, es ist interessant, dass du das sagst, ich weiß nicht, ob du das so siehst, aber ich habe irgendwann, als ich mir Gillette Eichel mehr angeguckt habe, habe ich gedacht, dass sie eigentlich auch eine sehr queere Art und Weise hatte. Also sie war eine recht so butchy Frau, die irgendwie hier, ich sag euch jetzt meine Meinung und vielleicht hat sie auch ein Ding für Männer gehabt, ich weiß es nicht, aber ich fand sie sehr nicht asexuell auf ihre Art, aber darum ging es nicht.
Genau.
Darum ging es nicht.
Sexualität und ich glaube, es ist auch etwas, was natürlich bei der Comedy auch ein Thema ist. Ne? Frauen, die zu sehr sexualisiert sind, wirst du in der Comedy kaum finden. Es gibt welche, aber es gibt wenige.
Ja.
In der Regel ist es gut, wenn sie niedlich aussehen. Aber nicht zu schön und auch nicht zu sexy. Also auch da gibt es die Theorie, dass männliche Zuschauer zum Beispiel sich entscheiden müssen, ob sie lustig oder sie sexy finden. Beides geht irgendwie auch nicht.
Was für Opfer,
es ist doch obskur, oder? Ist doch obskur, in was für ein zurückgebliebenes Status ist
das? Neandertaler sind wahrscheinlich wirklich progressiver als das.
Wirklich, dabei gibt es so hart viele lustige Frauen. Ja. Also auch in der, ich finde auch türkische Frauen super lustig teilweise. Ne? Ich weiß nicht, ob so dieses Ding ging mal viral. Da fragt er sie, dein Mann ist gestorben, Rahmet Ost und so. Und sie sagt,
ist mir egal.
Sie ist nur so, also, das muss doch schwer sein. Sie so, nee, ist gar nicht schwer. Lachst dich tot.
Ich liebe also, dieses Interview.
Mann, ist das geil. Also, jeder kennt das, oder? Ja. Ja, ne, und dann sagt er irgendwie, bitte raff dann. Und sie so, ey, oh.
Ein Sio und ein Sio. Isolieren musst du nur Sio, oder? Oh mein Gott. Apropos andere Leute, die Comedy machen, jetzt komme ich direkt zu meiner nächsten Frage. Ich weiß nicht, ob du dich an Noah So erinnerst.
Ja.
Der heißt jetzt heute Swami.
Ja.
Und Swami hat mir irgendwann mal erzählt, also das war so ein, das war so eher so eine Analyse von auf der Bühne, und das ist auch einer der Dinge, glaube ich, warum ich mich immer vor Comedy gedrückt habe oder generell auf die Bühne zu gehen mich gedrückt habe, weil ich gedacht habe, ich möchte keine Figur kreieren, wo weiße Leute dann gucken und dann die sozusagen zu entertainen. Und ich habe mich halt gefragt, aber jetzt, wo du da, wo du Gillette Eichel ein bisschen mehr erklärt hast, habe ich das Gefühl von dem, was ich gehört habe, dass die denken, du entertainst sie, aber eigentlich...
Es ist wirklich ein trojanisches Pferd.
Total.
Es ist ein trojanisches Pferd. Ja. Ich komme da rein, ich mache hahaha, Clown, Clown. Ja, und dann kriegst du einen in die Fresse.
Dann kriegst du einen.
Und du weißt gar nicht, was passiert ist.
Voll.
Weißt du, was ich meine? Und das war genau das, wo ich sage, es ist ja fast schon transformatorisch gewesen, was Gillette gemacht hat. Ne? Also sie hat sich reingeloggt, sie hat gesagt, komm, wir wollen Kanaken machen, komm, komm. Und dann, babam, weißt du? Was natürlich ich auch nicht wusste, was das für ein Empowerment-Effekt hat, ne? Also sie ist schon gekommen, um uns alle zu empowern, und das war nicht bewusst von mir auf dem Reißbrett inszeniert, sondern ich habe das beobachtet, dass sie das, dass das daraus entsteht. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel so Publikumsaufteilung 40% migrantisch, 60% deutsch. Mhm. Und auf einmal konnten Deutsche quasi die Schwarmintelligenz, die sie meistens anwenden, wenn sie zu 100% sind und sie dann Themen präsentiert bekommen, die ihnen missfallen, dann lachen die auch nicht, und zwar insgesamt nicht. Mhm. Das kannst du nicht halten, wenn 40% Migranten da sind, die sich die Tränen lachen. Mhm. Und das hatte aber immer einen Effekt von auf beiden Seiten. Ne? Also auf der einen Seite, die Migranten fühlten sich gesehen und empowered, und die Deutschen, denen hat das gut getan, dass sie dispowered waren, und ein bisschen auch ein Zugang gefunden haben, übers Lachen auch Dinge über sich anzunehmen. Mhm. Was ja schwierig ist. Ne? Superior Complex hat eine ganz bestimmte Dynamik und eine ganz bestimmte Struktur. Und die Dynamik ist natürlich auch darauf ausgelegt, dass du an den Superior nicht rankommst. Mhm. Ne? Humor durchbricht es. Hm. Humor ist ein Schwert, eine Waffe. Alle können einpacken mit ihren Panzern. Wenn du Humor hast, ich finde, wir sehen das auch an Youssef Bassim, der einfach rasiert.
Er ist so witzig.
Okay, oh, und er kann Themen verhandeln, die derartig krass sind.
Ja.
Und das kann er, weil er die Basis, weil er die Waffe Humor anwendet.
Und weil er einfach unglaublich intelligent ist und einfach versteht, wovon er redet. Und dadurch auch, finde ich, unangreifbar wird.
Absolut.
Weil er im Grunde, wenn er was sagt, schon vorhersieht, was die andere Person sagen könnte, und holt das schon mal rein, und dann gibt es überhaupt nichts mehr zu
ganz
sagen.
Ganz genau.
Ja, so sehe ich das auch.
Ganz genau.
Und ich finde, das macht Gillette auch.
Macht sie auch.
Also als ich das jetzt, als du beim Migrationsrat aufgetreten bist, da war ich mir nicht mehr so sicher, ob das Gillette war oder ob du das warst.
Ja, ja, das hat sich auch ein bisschen verändert, ne? Also tatsächlich eine Figur wie Gillette Eichel, die ja Unterschicht ist, die vermeintlich das Klischee ist, die kannst du nur brechen, wenn der andere Teil da ist, der es einfach bricht. Mhm. Also die Figuren müssen sich immer irgendwie brechen, damit sie auch interessant bleiben, weil nur Klischee interessiert keinen Menschen. Sondern tatsächlich, Edil hat das dann gebrochen, ne, in einer gewissen Weise. Und vielleicht auch ein bisschen übernommen. Und das ist das Interessante in der Kunst. Die Kunst ist tatsächlich, das ist schon auch ein Meister, dem du dich verschreibst. Und dieser Meister führt dich dahin, wo er meint, er dich hinführen zu müssen. Und es ist nicht so, dass, also meiner Meinung nach, wenn du ein guter Künstler bist, dann macht Kunst was mit dir. Sie verändert dich.
Voll. Sie trägt dich irgendwo hin.
Im besten Falle verändert sie dich. Und ich meine, was gibt es Schöneres, als ein Leben leben zu können, in dem du dich veränderst? Ich finde nichts bemitleidenswerter, wirklich. Ich habe wahnsinnig viel Mitgefühl für Menschen, die 40, 50 Jahre das Gleiche machen in ihrem Leben. Und auch unglücklich sind damit, aber auch nicht eine Frage stellen, was es anders sein könnte, also was sie anders machen könnten. Also die Frage kommt nicht auf. Man bleibt in dem Unglück, man wartet bis zur Rente, dann wird es ein kleines bisschen besser, weil man sich mit vielen Sachen nicht mehr auseinandersetzen muss, aber im Prinzip hat dich dieses Leben eigentlich einmal so richtig durchgewalkt und durchverändert und Kunst leistet das für uns?
Ich dachte, du wolltest durchgefickt
sein. Ja, durchgefickt. Hat es dich einmal so richtig gebumst. Sag mal ehrlich.
Ey, das war mindestens sowieso.
Ist auch so ein Opferwort.
Aber I love it. Ich habe das schon sehr, sehr lange nicht mehr gehört. Und irgendwann vor kurzem hat das jemand gesagt und ich war so, bumst? Oh mein Gott.
Das ist so 90s.
Ja, aber es ist interessant, dass du das sagst. Also es resoniert gerade bei mir. Oh mein Gott, dass ich allein diese Worte inzwischen kenne. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, aber es resoniert bei mir, das zu hören, weil ich mich so seit wirklich langer Zeit vor Kunst gedrückt habe und jetzt so mit dem Podcast, den ich irgendwie vor fünf Jahren angefangen habe und dann wieder gelassen habe. Manchmal schreibe ich, manchmal dann habe ich dieses Theaterding. Mhm. Aber so Kunst, finde ich, ist so ein bisschen so ein Leute wie wir machen das nicht.
Ja?
Ne? Leute wie wir machen das nicht. Leute wie wir gehen nicht ins Theater. Leute wie wir gehen nicht in die Oper. Also so. Und dann irgendwann, als ich in diese Theaterwelt so ein bisschen eingetaucht bin, habe ich gedacht, krass, das ist wirklich eine andere Welt. Mhm. Es ist was völlig anderes. Und ich werde niemals vergessen, wie ich das erste Mal auf der Bühne stand und ich dachte, als ich das erste Mal in die Uni gegangen bin. Ich dachte, es ist einfach nur ein Gebäude. Mhm. Es heißt Universität, aber es ist einfach nur eine andere Schule. Ja, ist so. Und Theater ist einfach Holzbretter. Ja. Und du stehst dann aber da drauf und es ist aber was anderes.
Es ist was anderes.
Erinnerst du dich daran, als du das erste Mal auf der Bühne standst?
Boah, ist so schwierig, weil der Schüler ja ganz früh auf die Bühne müssen.
Ja. Wenn du
aber ich erinnere mich das erste Mal, wie ich mit Gillette auf der Bühne stand. Ne? Und ich kann dir sagen, die ersten 4 Jahre habe ich noch unter meinem Perfektionismus-Trip gelitten. Der Perfektionismus-Trip, den haben übrigens viele People-Pleaser.
Mhm.
Volle
Kanne. Deswegen habe ich nichts veröffentlicht.
Genau, solange es nicht perfekt ist, kann es nicht raus, was natürlich Quatsch ist. Und das heißt, diese ersten 4 Jahre habe ich in einem Zustand gelebt, wo ich alles, was ich gemacht habe, scheiße fand.
Ja.
Und ich bin vor der Bühne und habe geheult, weil ich so schlecht bin. Mhm. Und habe aber gemerkt gleichzeitig, die Leute finden meine Reaktion seltsam, weil die fanden das jetzt gut. Und dann habe ich also angefangen zu sagen, na gut, okay, solange das jetzt läuft und das funktioniert, dann, ich kann mich ja scheiße finden, aber solange das läuft und ich trotzdem gebucht werde, weil du hast ja Angst, du denkst dir, wenn ich scheiße bin, bucht mich keiner mehr, was übrigens auch nicht so ist, weil es Veranstalter völlig egal ist, was du da machst, Hauptsache die Sitze sind voll. Also das war eine sehr interessante Erfahrung und dann habe ich noch was lernen müssen und da sind wir wieder beim Thema Selbstliebe. Mir ist aufgefallen, dass du kriegst ja auf YouTube von Anfang an Hass. Also es ist ja auch richtig Erbe. Mhm. Ne? Also du kriegst sofort Hass. Und ich habe dann gemerkt, wie die Liebe, die ich bekommen habe, das habe ich dann gelesen, ja, okay, danke, alles gut.
Mhm.
Alles normal. Bei dem Hass, so ein Absätze.
Nee.
38 Zeilen mit einer Begründung, warum du ein Spinner bist und ich die Beste. Es war faszinierend, warum ich darauf so krass reagiert habe.
Mhm.
So, jetzt wissen wir aber auch, ich vermute mal, ähnlich ist, du bist auch ein Empath.
Mhm.
Du hast das Empathentrauma,
mhm.
genauso wie ich. Das heißt, wir mussten in unserer Kindheit sehr genau abwägen und genau wissen, wo der Scan.
Mhm.
Und das ist natürlich das Schwierige, weil Empathen sich tatsächlich auf das fokussieren, was schlecht ist, weil es eine Gefahr ist. Und das ist dann, hat sich aber gewandelt. Ne? Dann habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich auf Hass gar nicht mehr reagiere, tatsächlich lösche und blockiere und nur noch auf Liebe.
Mhm.
Also mich hinsetze, mich diszipliniere, auf Liebe angemessen zu reagieren, sie auch anzunehmen.
Mhm.
Ne? Also es ist auch so ein Empathending, dass es uns leichter fällt zu geben, als zu nehmen und wir dann aber wie ein leerer Geist immer wieder in Depressionen verfallen, weil wir halt leer sind und nicht die Balance gehalten haben. Und das ist auch keinem anderen anzulasten. Das ist ein Teil unserer toxischen empathisch-toxischen Struktur.
Mhm.
Und das kann man aber tatsächlich verändern. Ne? Jetzt ist der Punkt. Wenn du dir darüber bewusst bist.
Voll.
Und ich glaube, das ist dieser Punkt, der zentral ist für die Beziehung zu meiner Mutter, ist eigentlich Bewusstsein.
Mhm.
Sie hat ja dann auch nochmal einen anderen Job, ist ja von Maskenbildnerei, hat sie sich dann ausbilden lassen zur systemischen Familienaufstellerin nach Bernd Hellinger.
Okay.
Und hat das in die Türkei getragen.
Mhm.
Also es ist, das war die erste, die Familienaufstellung in die Türkei gebracht hat. Und sie macht das ja sehr erfolgreich. Ne? Ich meine, die machen ja auch Netflix-Serien darüber und so, weil Familienaufstellung in der Türkei bombastisch angekommen ist.
Familienaufstellung generell, finde ich, ist ein super interessantes Konzept.
Mhm.
Also ich finde systemische Beratung generell extrem interessant, sozusagen mit den verschiedenen Anteilen und den sogenannten inneren Konferenzen. Das hat mir in meiner Therapie, glaube ich, also nicht jede Person muss Therapie machen oder sowas, aber ich glaube...
alle müssen Therapie machen. Besonders die, die denken, ich brauche nicht.
Ja, genau. Aber halt, es gibt ja verschiedene Arten von Therapie, ne? Manche Leute.
Alle müssen machen, weil nicht darüber hinweg, aber alle müssen machen.
Ich schwöre, ich finde auch, ja. Meistens denke ich auch manchmal, wenn so Leute auch so viele Beepox auf die Bühne gehen jetzt plötzlich und irgendwie Sachen machen, denken, sie sind Expertinnen für irgendwas, denkst du, Mann, bitte mach erstmal Therapie, rede darüber, richtig. Klär das und dann geh auf die Bühne. Richtig. Aber mach nicht so, bitte, das ist scheiße.
Richtig.
Genau.
Es ist natürlich, auch wenn dir bewusst ist, was Projektion bedeutet, wenn dir bewusst ist, dass Projektionen treffen sich nur, wenn sie contentmäßig bei beiden vorhanden sind. Ja. Du wirst niemanden treffen, der keine Gegenprojektion hat mit dem gleichen Thema. Ja. Es ist einfach, Magnetismus ist Magnetismus, was sich anzieht, zieht sich an. Ne? Ja. Und das ist, das auf der Bühne zu verwenden, ist natürlich sehr spannend.
Ja. Das finde ich, machst du auch sehr interessant. Ich hasse das, wenn Leute Comedy machen und ihren Scheiß einfach runtererzählen, aber nicht im Kontakt mit dem Publikum sind. Und ich finde zum Beispiel auch beim Migrationsrat und auch im Heimathafen, und das fand ich sehr cool, als ich das gesehen habe, du hast einen wirklich, und das können nur Leute machen, die eine Klatsche haben, du hast einfach, also das meine ich im liebevollsten Sinne, es ist einfach so, ich hatte das Gefühl, du hast das Publikum, you know how to read the room. Mhm. Du weißt, mit wem du was machen kannst, du liest die Leute, du kannst improvisieren und darauf reagieren, und ich finde, das ist die eigentliche Kunst, sozusagen. Mhm. Statt zu sagen, hey, ich schreibe jetzt mein Programm, ich glaube, ich bin lustig, und dann machst du das und dann gehst du von der Bühne, so, aber ich hatte das Gefühl...
So, und jetzt sind wir bei einem ganz wichtigen Thema. Es gibt die Traumata, die deine Eltern dir zufügen, sind heilig. Mhm. Ich hätte das nicht machen können, hätte ich nicht das Trauma eines Empathen. Also, ich glaube, das ist der Knackpunkt unserer Gesellschaft, zu verstehen, dass das Gold ist. Jedes Trauma bringt seinen Reichtum mit sich.
Ey, meiner Meinung nach sind Trauma-Überlebende sind Superheroes sowieso. Ja. Weil ich glaube, ohne das, was da passiert ist, und wenn das dann auf einem Heilungsweg ist, die Sinne sind so... Also man, und dann aber, wenn man es lernt, diese Sinne zu kontrollieren, ne, also... Genau, ich glaube, darauf wolltest
du. Ja, das ist es. Also die Sinne zu kontrollieren, den Raum zu lesen, weil ich ja mit Gillette Aisha 1 nicht gemacht habe. Dadurch, dass ich viel auswendig lernen musste, viel schreiben musste in der Waldorfschule, war das jetzt für mich nichts, was mich gekickt hat. Mhm. Ich weiß aber, dass der Schreibprozess ein ganz wichtiger ist. Ne? Also ich würde niemanden irgendwie abraten zu schreiben. Bitte alles schreiben. Schreiben ist ein ganz toller Prozess. Aber was Gillette Aisha von mir wollte, war Platz. Mhm. Also ich konnte sie nie schreiben. Ich musste sie quasi wirklich channeln. Und das habe ich auch mit Gerda Grischke gemacht. Die Figuren sind deshalb so authentisch, weil ich sie channel. Ja. Das heißt, die bringen ihr Set an Informationen mit sich. Und was auch auf der Bühne passiert, wenn du nicht geschrieben hast, wenn du Platz lässt. Es gibt Situationen dann auf der Bühne, wo du erstmal nicht weißt, okay, was sage ich jetzt? Ja. Das ist der Moment, wo die Information reinkommt. Mhm. Und dann gehst du auf die Leute zu. Mhm. Und daraus sind die, das kannst du nicht schreiben, so geile Sachen passieren da, weißt du? Und es ist auch ein Angebot von mir zu sagen, das ist hier nicht RTL 2. Mhm. Du musst hier nicht herkommen und chillen. Du bist hier die Show, wie ich. Mhm. Und was wir hier machen, ist ein Austausch. Und du wirst nicht darum hinwegkommen. Deshalb habe ich sie ja immer genannt Integrationsalbtraum. Weil diesmal musst du dich dem... Ne, man sagt immer, ja, der Integrationsalbtraum muss ich stellen. Nein. Ja. Du stellst dich jetzt im Integrationsalbtraum.
Und hat dieses Konzert... Hattest du schon mal so einen krassen Fail, wo du...
Wie oft hatte ich Fail?
Was ist so einer deiner Horror, wo du denkst, so, oh mein Gott, was ist da passiert?
Was natürlich bei Comedy immer Fail ist, ist, wenn sie nicht lachen.
Ja, nee, aber wenn, als du zum Beispiel mit Leuten so interagiert hast und dann gedacht hast, es funktioniert überhaupt nicht.
Ja, also das überhaupt nicht heißt, keiner reagiert.
Ja.
Wenn sie reagieren, alles gut. Ja. Egal wie sie reagieren. Ja. Manche sind auch sehr wütend geworden in meinen Shows, ne, weil ich sie natürlich am Arsch gepackt habe. Mhm. Aber ich weiß, dass wenn die Tür einmal auf ist, passiert was. Mhm. Ich weiß, dass dann erst überhaupt möglich ist, dass der wehrt sich gegen seine alte Denke. Mhm. Weil es einen Teil in ihm gibt, der mir zustimmt.
Ja.
Und das ist ein Konflikt, wo du erstmal mit Trotz reagierst. Das ist ganz normal. Wie Kinder erstmal, nö, mach ich nicht.
Tantrum.
Ja. Genau. Bis du es dann zu deinem machen konntest, weil es ist, das Interessante ist, dass Wahrheit ist ein interessantes Konzept, weil Wahrheit ist etwas, was du nicht umgehen kannst. Mhm. Wenn deine Seele die Wahrheit hört, dann muss sie reagieren. Mhm. Also sie ist nicht in der Lage, außer du bemühst dich sehr darum, aus der Wahrheit eine Lüge zu stricken. Wahrheit fühlen wir alle. Ein Mensch kann dich mit der Zunge belügen, aber er kann nicht deine Seele belügen. Das funktioniert nicht. Was wir aber machen, ist, dass wir uns dagegen wehren. Also wie oft will ich mich meiner eigenen Wahrheit nicht stellen? Ich bitte dich, es hat ja auch einen Grund. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach auch zu viel.
Das ist scary.
Ja, genau. Ja, das ist interessant gewesen an den Auftritten. Ne? Also so dieses Platz lassen, dieses mit reinnehmen. Und ich habe mal von Teal Swan, die ich sehr bewundere und die ich für ein unglaubliches Phänomen halte, Teal Swan macht sehr viel auch Bewusstseinsarbeit, allerdings ist sie im Schmerzkörper der Menschheit, im kollektiven Schmerzkörper verwurzelt und Schattenarbeit ist was sehr Schwieriges. Und Teal Swan hat mal was über Beziehungen gesagt, was für mich sehr, ist für mich wirklich wie ein leuchtender Stern. Beziehung bedeutet, dass mir das wichtig ist, was dir wichtig ist. Wenn ich dein wichtig, das, was dir wichtig ist, nicht mitdenken kann, nicht mit reinnehme in meine Existenz, kommen wir nicht auf ein Win-Win. Und so kann Beziehung auch nicht stattfinden. Also deshalb fand ich, war es eigentlich wirklich tatsächlich auch sehr viel Beziehungsarbeit in mir und auch außen. Und Gillette Aisha hat das möglich gemacht. Also ich, Idil, hätte es nicht, so nicht geschafft.
Nee. Nein. Warum?
Weil Idil zu angepasst ist. Idil hat die Funktion, mich am Leben zu erhalten. Ne? Stell dich bloß nicht quer in meine Reihe. Wenn die Reihe da ist, ist Reihe. Und du stellst dich hinten an. Weil das ist ein deutsches Trauma. Ich habe ein Trauma damit.
Und du bist Stier.
Ein Deutscher stellt sich vor mir und versucht in die Reihe sich reinzubumsen. Ich raste aus.
Das ist auch, weil du Stier bist.
Es ist so, wa? Es ist diese Stiersache, wa?
Ich schwöre bei Gott. Ey, wirklich, Astrologie ist real.
Es ist so geil, oder?
Ihr vergesst nichts, ihr mögt schlafen, essen, hör auf, meine Routinen zu unterbrechen.
Oh Gott, ja, genau das. Ich dreh durch, wenn hier jemand was versteht.
Ja, ist ein bisschen so Trauma und...
Volle Schande, Alter, wirklich schwierig. Und dann kommt noch dazu, bin ich Löwe-Azendent.
Oh mein Gott! Und auf Wiedersehen. Nein.
Wirklich schlimm. Ich bin nur mit mir beschäftigt. Ich habe keine Kapazität mit allen anderen. Ich habe so viele Gegenparadoxien.
Oh mein Gott.
Einer also, will Risiko, andere will kein Risiko. Oh.
Meinst du, Idil mag Gillette und mag Gillette Idil?
Also Gillette mag Idil, weil sie so ein Opfer ist.
Ja. Yeah.
Und weil Gillette Dankeschön. Den Eindruck hat...
Ich bekomme gerade Tee eingegossen.
Ja, weil Gillette den Eindruck hat, man muss diese Opferin helfen.
Yeah.
Das ist so, deshalb, sie mag mich. Und ich bin natürlich, ich liebe Gillette über alles. Yeah. Ich sag ehrlich, yeah. Sie macht mich glücklich. Manchmal, letzte Mal hat sie sich hingesetzt, hat gesagt, du musst den Deutschen sagen, sie sind Hobbits. Und dann... Da hat sie mir irgendwie anderthalb Stunden erzählt, was die Gründe dafür sind, warum Beweis ist, dass deutsche Hobbits sind. Und dann hat sie sich so an den Hobbit-Filmen entlang gehangelt, weißt du, und dann macht sie solche Sachen und ich liebe das. Ich liebe das, weil Gillette mich einfach zum Lachen bringt und mir auch gezeigt hat, dass ich niemanden brauche. Ich muss niemand da sein, damit ich lache. Ja. Kann ich auch alleine.
Stimmt.
Was obskur ist, wenn man so alleine lacht, denkt man schon, okay, jetzt ist schon Halbschatten,
aber jetzt ist ja keiner mit. Jetzt ist es soweit.
Genau.
Oh Gott, ja. Lustig. Und okay, das heißt, Gillette wird für immer leben eigentlich.
Immer, immer. Gillette wird mich immer beschützen. Ja. Und falls ich bei irgendeinem Amt sein sollte, dann wird sie sagen, steht gar nicht bei Grundgesetz. Übertreib doch nicht so.
Was für 75 Jahre, stimmt gar nicht.
Ah, nur weil ich vergessen habe den Termin. Übertreib doch nicht.
Oh mein Gott.
Und was ich an Gillette auch mag, ist, dass sie schon auch einen Sinn für Gerechtigkeit hat. Ne? Sie ist, es ist total. Nicht so, dass sie austeilt, um des Austeilens willen, sondern sie teilt halt auf, weil sie so einen Gerechtigkeitssinn hat. Ne? Also, dass sie einfach sagt, so ist ungerecht. Du kannst nicht einfach 60 Jahre über mich lästern und denken, da kommt nichts zurück.
Geil.
Weißt du, so, ja. Ist, nee, jetzt bin ich dran, 60. Ich werde 60 Jahre lang beschimpfen jetzt.
Ja. Boah, danke. Mindestens, bitte.
Ja, mindestens.
Wirklich. Nee, deswegen habe ich meinen Podcast damals auch Punch-Up genannt, weil ich gedacht habe, weil Comedy für mich sonst wirklich einfach keinen Sinn macht. Also, weil mein Podcast war nicht als Comedy gedacht, aber das hat sich jetzt so ein bisschen dahin entwickelt. Ja, aber
ich meine jetzt mal ehrlich, erstens, mal werden das alle sagen, die dir zuhören, du bist für die Bühne gemacht.
Dankeschön.
Du bist dafür gemacht. Ich habe dich gesehen, ich musste, er muss dahin.
Oh mein Gott.
Ja.
Blushing.
Das Ding ist, man sieht es dir halt an. Wenn etwas für dich ist, dann die Umwelt, das strahlt so aus, dass die Umwelt dich immer wieder dahin bringt, damit du es machst. Weil du dafür gemacht bist. Und du musst nur da stehen. Und die Leute wissen schon, okay, eigentlich, du bist für die Bühne. Man sieht dir das an.
Oh mein Gott, okay, hör auf.
Das sind alles Sachen, die du machen musst.
Bevor ich jetzt anfange zu weinen. Das war voll schön bei Ideen. Anyways. Weißt du, dass ich Anxiety habe? Deswegen ist das für mich total lustig. Immer, jedes Mal, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, habe ich Durchfall gehabt.
Ja, das ist normal.
Ich musste kotzen, ich hatte Durchfall. Ich konnte die 5-6 Stunden vorher nichts essen.
Ja.
Und da habe ich gedacht, krass, wenn dein Körper so damit resoniert wieder, dann bedeutet das auch was. Auch wenn ich schreibe, ich habe das irgendwann mal einer Freundin auch gesagt, ich merke so, mein Körper fängt richtig an zu zittern. Ich muss lachen und ich denke so, was ist hier los?
Geil.
Wo kommt das her? Ja, ja. Und das dagegen habe ich nicht.
Das ist dein Purpose. Das ist dein Purpose. Und du musst es machen.
Ja.
Du kommst nicht drum rum. Du wirst nicht, es wird sich leider, es ist, wie es ist.
Aber ich bin fast 40, dachte, warum jetzt noch?
Ich war 38.
Ja, also,
du musst ja auch, guck mal, ganz ehrlich, diese ganz jungen
Comedy-Stars,
die haben die wovon...
Nein, das stimmt, nicht alle.
Nein, das stimmt. Wovon reden die? Vom Kinderzimmer und ihren Eltern.
Ja.
Weil das war jetzt so die größte, da ist jetzt das die größte Lernaufgabe gewesen. Ne? Von denen darf man gar nicht erwarten, dass sie irgendwie dir was erzählen könnten. Ich glaube, ein guter Comedian ist erst reif.
Seasoned, ja.
Ich glaube, vorher bist du gar nicht reif genug, um irgendwie, weil Comedy ist eine anspruchsvolle Sache. Man nennt das nicht umsonst die Königsdisziplin, weil du halt keine vierte Wand hast. Du gehst auf die Bühne als Sänger, du singst Song, entweder du magst oder du magst nicht, aber Comedy funktioniert nur mit den Leuten.
Ja,
du kannst sie nicht ausschließen, weil sie lachen ja. Sie müssen ja lachen über deine Punchlines. Ne? Und dieses Resonieren, denke ich, ist einfach ein ganz klarer Hinweis, genauso wie du es beschreibst beim für alle, die nicht wissen, was sie machen sollen oder wer sie sind, da, wo du die größten Ausschläge hast, die größten Resonanzen hast, die größten Gefühle
Ängste erlebst,
Freude erlebst, da gehörst du hin. Und es will gelebt werden. Und inshallah lässt es dich auch niemals in Ruhe. Ich finde, wir müssen es machen. Also, liebes Publikum, wer dafür ist, dass wir das zusammen machen, wir nehmen das auf und dann wir zeigen euch das. Den ersten Auftritt machen wir.
Oh mein Gott.
Von Nevros. Ihr werdet sehen.
Ich habe nicht mit diesem Verlauf jetzt gerechnet. Seitdem ich hier bin, schwitze ich nur die ganze Zeit. Weil alles, was du sagst, denke ich so, ja, Mann, ja, mir geht's auch so, ja, mir geht's auch so. Nicht um mich mit dir zu vergleichen.
Nein,
gar
aber
nicht.
Es ist so. Ich bin immer froh, weil ich denke mir immer, wenn es mir so geht, geht's anderen auch so.
Deswegen
sage ich, die Leute, die mich feiern, die mich verstanden haben, sind mir ähnlich. Weil du kannst es nicht verstehen, wenn es nicht du bist. Wenn du nicht auch diesen Konflikt hättest. Und ich glaube, das ist so das, was so besonders ist an Heilung. Es ist völlig egal, was du als Medium wählst, um Heilung hervorzubringen. Du wirst immer Menschen finden, die dein Thema brauchen, die nicht wissen, wie sie es sonst anders machen sollen.
Das ist interessant. Ich habe immer gedacht, wer soll denn bitte mein Publikum sein? Und dann habe ich irgendwann gedacht, ist ja erstmal wahrscheinlich scheißegal.
Ja.
Aber dann habe ich gedacht, wen interessiert denn das, was ich sozusagen relevant finde oder worüber ich schreiben würde?
Ja, ja. Ja, das ist gar nicht deine Aufgabe, darüber nachzudenken.
Ne? Nee,
deine Aufgabe ist nur darüber nachzudenken, was dir wichtig ist zu sagen. Das ist die Aufgabe, die für dich da ist. Alles andere, Erfolg kannst du nicht inszenieren. Erfolg, und das ist auch die Frage, also wenn ich spreche öfters mit jungen Künstlern über sowas und die sagen, ja, aber was wollen die Leute? Das ist die falsche Frage. Was willst du? Nur das ist funktionabel und nur das wird dich auch zu Erfolg bringen. Weil am Ende des Tages, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich hatte ja mal einen Podcast-Partner, mit dem ich einen Podcast gemacht habe für Comedy Central, und der hat mal was sehr Kluges gesagt. Der meinte, der Sinn des Lebens ist es, dass du selbst bist. Und ich war davon so überrascht, weil ich ihm das gar nicht zugetraut hätte, dass er sowas Schlaues sagt. Ja? Was auch für meine Ignoranz einfach ein sehr schönes Zeichen ist. Aber das fand ich, damit hat er mich sehr bereichert mit diesem Satz. Tatsächlich, was ist denn der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist, du zu sein. 100% du zu sein. Und wenn du es nicht bist, es zu werden. Und das fand ich wirklich sehr, sehr, auch so ein Stern. Weißt du, es gibt so Sätze, die sind wie Sterne. Die führen dich einfach. Also ich fand den super.
Voll.
Ja.
Interessant, weil das resoniert wieder mit mir, weil ich gedacht hatte auch, ich sehe so viele Leute, die Bücher schreiben, und ich dachte immer, und die sind unter 30, und ich denke immer so, worüber schreiben die eigentlich? Weil ich habe immer gedacht, also das, was ich bisher in meinem Leben erlebt habe, ist auch schreibenswert, aber ich habe irgendwie immer gedacht, irgendwas passt da noch nicht dran. Irgendwas habe ich noch nicht erlebt, glaube ich, damit ich das nach außen tragen kann. Aber jetzt so seit einem Jahr denke ich so, nee, das. Aber egal, es nicht um, aber geht nicht um
doch,
mich.
Doch, es geht schon um dich. Nein. Weil tatsächlich ist das interessant, was du sagst. Ich habe nämlich die gleichen Abläufe immer wieder. Mhm. Gillette Eiche ist jetzt ein Projekt, was gut funktioniert hat, was toll war, ne? Mhm. Was unfassbar reich ist. Wir hatten noch Jahrzehnte von diesem Reichtum zehren. Mhm. Also von dem, was ich gelernt habe. Aber ich bin jetzt auch in einer Situation, wo ich wieder eine neue bin. Mhm. Und ich sage dir, ich sitze hier und leide, mhm. weil ich nicht weiß, wer ich bin. Mhm. Und das ist die natürlich die geilste Frage, die du stellen kannst. Mhm. Wer bin ich? Mhm. Weil es bedeutet, da ist eine neue Version von dir, die mhm. will sich manifestieren. Will raus, ja. Und deshalb stellst du überhaupt erst diese Frage. Mhm. Und dann kommt natürlich dazu, dass wir Angst haben vor der neuen Version. Mhm. Die war doch jetzt cool. Warum können wir das jetzt nicht den Rest meines Lebens machen? Weißt du, was ich meine? Warum musst du mich jetzt schon wieder nerven? Yeah. Warum muss ich jetzt schon? Und ich meine es an Gott. Ne? Warum nervst du mich jetzt schon wieder? Warum muss ich schon wieder jemand anders werden? Das war doch super. Warum konnten wir das jetzt nicht noch 40 Jahre machen?
Ja, weil das nicht dein Sinn ist.
Nein, nein, und ich muss.
Und wenn du wirklich deiner Mutter auch ähnlich bist, dann ist das auch wieder so eine Art von Weiterbildung.
Ja.
Und du bist also, ich glaube,
ich schaffe es nicht. Ich kann nicht. Wenn das Ding gegessen ist, kann ich es nicht weiterspielen. Also ich mache es ab und zu noch, aber du hast auch gemerkt, da hat sich schon was wesentlich verändert. Gillette geht immer mehr raus und Edith kommt immer
und
mehr rein.
Du hast auf der Bühne auch gesagt, und da habe ich auch nicht, war ich mir nicht ganz sicher, was du da meintest, aber du hast gesagt, ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen. Und dann bist du von der Bühne runtergegangen, da war ich so, also es findet irgend so ein Abnabelungsprozess und irgendwas. Aber ich glaube, wenn man so voller Kreativität ist und auch wenn du selber an dir selber zweifelst.
Ja, aber ich bin jetzt auch seit 6-7 Jahren mit einem Buch beschäftigt, das ich nicht schreibe. Ja, okay, normal. Geht mir genauso, weil ich bin halt auch ähnlich wie du, anspruchsvoll.
Ja.
Ich will nicht irgendeine Scheiße schreiben, sondern es soll dann auch ein Buch sein, wo ich sagen kann, Digga, geil. Ja. Das Buch hat es gebraucht. Letztens stand ich in der Bibliothek und war nur so, okay, wer braucht mein Buch? Keiner! Alter, es ist alles schon da. Ich war richtig sauer auf diese Bibliothek, die Hunde. Hätten die nicht 50 Bücher weniger nehmen, was ist das? Aber tatsächlich, ja. Wir werden immer wieder in Abständen und in Zyklen wahrscheinlich mit dieser Neuwerdung konfrontiert. Und ich sage dir ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht zurzeit. Bitte sag mir. Aber ich habe das Gefühl, was jetzt gerade auf der Erde passiert, also das ist ein Neuwerden in einer Art und Weise, die sich hier hätte keiner vorstellen können.
Nein, und vor allem nicht in dieser Geschwindigkeit.
Das ist ein existenzielles Neuwerden.
Da habe ich auch noch eine Frage zu. Ich hatte jetzt noch eine andere, aber vielleicht skippe ich die. Ich wollte dich eigentlich nämlich fragen, dass wenn man so eine öffentliche Person ist, dass ich glaube, dass Leute oft denken, dass sie dich kennen würden, aber dass es bestimmt auch Sachen gibt, die wir überhaupt nicht über dich wissen. Und gibt es da irgendwas, wo du sagst, das könnte ich dir jetzt erzählen? Weil das ist auch ein bisschen eine platte Frage, finde ich.
Nein, die ist ja interessant insofern, als dass ich sagen kann, es gibt Anteile an mir, die sind super besonders. Da gehöre ich zu 1% der Menschheit. Und da gibt es Anteile, und das ist der Rest, die sind so profan. Mhm. Und so, also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke...
Bruder, was heißt okay, profan?
Profan heißt so... Guck mal, bitte, ich will diese Dings anwenden. Profan heißt so... nicht leicht, sondern im Sinne von... simpel. Mhm. Es ist profan. Es ist
oder
nicht
du
besonders.
Denkst, dass es profan ist.
Genau. Also ich, jetzt zum Beispiel, ne, es gibt ja außergewöhnliche Frauen. Ich kann dir sagen, ich bin keine außergewöhnliche Frau. Das bin ich nicht. Ich bin außergewöhnlicher Künstler und vielleicht auch als Mensch nochmal anders. Aber wenn ich so denke, was ich für Bedürfnisse habe als Frau, dann ist das wirklich recht 0815. Mhm. Das ist jetzt nicht so besonders ausdifferenziert. Ich muss jetzt nicht irgendwie... polyamorös leben oder sowas. Ganz im Gegenteil. Ich bin richtig CDU, wenn es darum geht. Wirklich behaart CDU.
Du so, ich bin heterosexuell, ich möchte eine monogame Beziehung.
Das ist schon für mich eine Überforderung bis zum geht nicht mehr. Aber tatsächlich, da muss ich so lachen selbst, weil ich dann so denke, so okay, da ist meine Individualität aber sehr null.
Wieso denn? Das bist du. Das
ja,
ist
aber
okay.
Wer will denn CDU sein? Niemand.
Das ist doch nicht CDU, so, das ist schon Grüne.
Ich bin noch unsichere schlimmer. Frau. Ich bin unsicher. Und unsicher heißt, ich brauche was Stabiles. Mhm. Das heißt, auf der anderen Seite habe ich auch so leichte Hippie-Ambitionen, aber das hat sich jetzt geklärt, ich habe es jetzt im Griff.
Was waren deine Hippie-Ambitionen?
Ja, Hippie ist halt so auch ein bisschen Freiliebe und sowas, weißt du, was ich meine? Wir lieben uns alle.
Alle in Brandenburg, in einer Kommune, genau. Im Wendland. Oh mein Gott.
Ja, das habe ich überwunden. Jetzt bin ich nur noch CSU.
Ich kann nicht Partnerschaft.
Aber merkst du das bei dir nicht auch, dass so Anteile an dir, wo du nur so bist, so oha.
Was ist
und
das?
Dann denkst du wieder, aber ich bin auch was Besonderes. Und bist du ja auch. Jeder ist 1% der Menschheit. Jeder! Mhm. Und jeder ist 99%. Davon bin ich überzeugt. Jeder hat was, was 1% ist.
Weiß ich nicht, ob ich das denke. Muss ich drüber nachdenken. Also es gibt Sachen an mir, die ich mag und wo ich denke, ja, kannst du gut. Können bestimmt andere Leute auch, vielleicht nicht so wie ich. Nicht unbedingt gut oder schlecht, sondern ich glaube eher, dass es Sachen gibt, die ich kann.
Ja.
Und wo ich weiß, dass die bestimmt auch andere Leute können, aber wo ich mich immer, ist ja auch so ein Ding mit so Trauma, sich zu vergleichen mit anderen Leuten permanent. Mhm. Also das ist mein Ding sozusagen, das hat viel mit mir selber zu tun. Ja. Und dann aber zu denken, ja, die andere Person macht das vielleicht auch, aber das heißt nicht, dass das das Gleiche ist sozusagen.
Richtig, ja.
Ja.
Ja, das ist interessant, ja. Und die Sachen, die du nicht magst, wie gehst du damit um?
Die ich nicht mag? Ja. An mir selber?
Ja. Wo sind wir da, auf welchem Stand?
Tja, da sind wir gerade Bayern.
Keine Vergleiche, Alter, ganz schlimm.
Da, die Sachen, die ich an mir nicht mag, da würde meine Therapeutin jetzt sagen, das sind die inneren Stimmen in dir, die dir irgendwann mitgeteilt worden sind und die du so verinnerlicht hast, dass du denkst, dass das zu dir gehört, aber eigentlich, also wenn ich überlege, was ich nicht an mir mag, keine Ahnung, dann fallen mir Sachen ein, die mir tatsächlich als Kind gesagt worden sind. Du bist so, du bist so, du bist so, du sollst nicht so sein, du darfst nicht so sein, beleidigend, demütigend. Und diese Sachen verinnerlichen Kinder so sehr, weil sie das nicht von sich selbst trennen können, dass das dann irgendwann deine innere Stimme wird. Und ich glaube, einer meiner größten Aufgaben in dieser Therapie war, diese inneren Stimmen zu ändern.
Ja.
Und immer, meine Therapeutin hat auch immer gesagt, du bist so hart mit dir. Ja. Immer wenn du in eine Situation kommst, wo du so hart mit dir bist, musst du sofort stoppen und sagen, nein, das hat nichts mit mir zu tun, Nevros, du bist nicht so.
Ja, ja.
Und das ist eine krasse Aufgabe sozusagen. Das ist eine
total krasse Aufgabe.
Weil du gehst gegen dich selbst eigentlich, aber eigentlich ist das nicht dein Selbst.
Ja, richtig.
Und dann da auch künstlerische Sachen zu schaffen, ist so, ey, wer bin ich, dass ich schreiben kann? Wer bin ich, dass ich das und das kann? Keine Ahnung. Kodai zum Beispiel ist jemand gewesen, seitdem ich 18 bin, der mir sagt, dass ich schreiben kann. Und es sind 20 Jahre vergangen und ich denke, bis heute, das stimmt nicht. Er lügt. Er sagt das, weil er, weiß ich nicht, will, dass ich ein Arbeiterkind irgendwas hinkriegt. Und denk so, nein, er wird schon irgendwas gesehen haben, dass er das sagt.
Richtig.
So, und das zu glauben sozusagen, ist, glaube ich, die Kunst.
Ja, ja, weil das Glauben bedeutet natürlich auch wiederum, dass da eine Handlung nachziehen. Ja. Ne? Das heißt, es ist natürlich leichter, irgendwie was da vorzustellen, als irgendwie zu sagen, ich kann's und ich mach's und dann mit den Blockaden, die man hat, umzugehen. Ne? Das ist wirklich tatsächlich schwieriger.
Blockaden, oh ja.
Ja, ja, aber diese inhärenten Stimmen, manche Menschen überwinden sie nie. Mhm. Und deshalb, dein Bewusstsein ist ja schon massiv, dass dir das bewusst ist. Ne? Ist mir auch irgendwann bewusst geworden, dass die Stimme meine Mutter ist, nicht meine. Also, dass auch diese Anforderung, die sie hatte, ne? Und dass es bei mir auch anders wahrgenommen wurde, als sie es gemeint hat.
Total.
Also, sie ist sich darüber gar nicht im Klaren, wie hart das war für mich. Mhm. Weil sie dachte, das ist Liebe pur, weil für sie war alles härter. Mhm. Also jemand, der so viel auf die Fresse gekriegt hat oder geschlagen wurde wie meine Mutter, für den ist das ja Pipifax, was ich durchmache, weißt du? Wobei das halt nicht so ist. Das ist eine andere Form von Wunde und Trauma. Das ist
eine andere Art von Schlagen.
Ganz auch. Genau, von Schlagen auch, ja. Das ist richtig, aber ich habe das auch lange mit mir gemacht. Lange, lange, lange. Und man hat das, und da habe ich das festgestellt, dass das gleiche Verhalten ist. Man hat das mal mit Affen tatsächlich gemacht. Wenn Affen geschlagen werden, wenn sie im Käfig sind, fangen sie an, sich selbst zu schlagen, weil du das wenigstens kannst du einschätzen, was da auf dich zukommt,
wenn
du
selbst machst
und du kannst es kontrollieren. Mhm. Und das, da war ich sofort dieser Affe und wusste, okay, ja, das ist das, was ich mit mir mache. Mhm. Ich habe so, also ne, man hat mich so malträtiert, dass ich mich schon selber schlage, damit ich das irgendwie kontrollieren kann. Mhm. Was da auf mich zukommt. Und ich glaube, was unsere Eltern, was auch so ein übriges, totales Kanackending ist, die machen alle möglichen Sachen mit Schreien, mit Hauen, mit sonst was, aber wenn du später sagst, du hast gemacht, sagen die nein.
Nein, hab ich nicht. War ultra gaslighting.
Alle machen das! Alle!
Ja, ja.
Wirklich obskur!
Das ist auch interessant. Ich habe wirklich ewig lange gebraucht zu verstehen. Also für mich war immer körperliche Gewalt war sehr normal, wie ich aufgewachsen bin. Und das war für mich eigentlich relativ einfach zu identifizieren, ey, das macht man nicht, das ist nicht gut, das ist Gewalt. Mhm. Aber mir ist es, ich habe wirklich, ich würde sagen, bis noch vor ein paar Jahren erst verstanden, was psychische Gewalt eigentlich bedeutet, sozusagen. Und auch das, was deine Eltern sozusagen mitbringen und dann auf dich projizieren, insbesondere als ältestes Kind. Ja. Also es hat für mich wirklich so diese ganzen Ebenen zu verstehen und irgendwie auch, ne, wie du sagst, ein empathischer Mensch zu sein, zu viel Verständnis vielleicht zu haben oder zu wenig oder keine Ahnung und dann diese ganzen Dimensionen zu verstehen. Das ist für einen Kinderkopf nicht machbar.
Nein,
das ist nicht machbar.
Packst du es ja auch dein Leben lang aus.
Natürlich, du packst es dein Leben lang aus und du verortest es auch bei dir sozusagen. Ich habe noch vier Fragen. Wir reden eine Sprache. Wir haben noch Zeit. Alles gut. Ich wollte ein bisschen mit dir über. Ich habe zwei Fragen, aber ich glaube, ich stelle die eine. Nee, stellen wir mal die eine zuerst. Gaza.
Ja.
Ich bin, seitdem ich, also seitdem vor, weiß ich nicht, 15 Jahren zwei palästinensische Juristinnen mich sehr politisiert haben, war für mich immer klar, auf welcher Seite ich stehe. Ja. Und das nicht aus so einem, muss so sein, sondern nein, es war auch aus einem Gerechtigkeitssinn heraus. Ich glaube auch aus einer kurdischen, also mir ist es ein Rätsel, wie Leute, die kurdisch sind, die palästinensische Sache nicht verstehen. Das ist für mich absolut... Ich verstehe, wie das zustande kommt, aber ich habe irgendwie kein Verständnis mehr dafür. So. Ja. Aber egal, darum geht's nicht, sondern ich wollte dich fragen, was deine Gedanken gerade zu Polizei, was da gerade passiert mit den Protesten, wie zum Beispiel mit dieser Sylt-Scheiße umgegangen wird, wie mit den Studierenden umgegangen wird. Man muss nicht mit allem einverstanden sein, was passiert. Man muss nicht hundertprozentig pro Palästina sein, um gerade analysieren zu können, was passiert hier gerade in Deutschland in dieser Geschwindigkeit, in der es passiert. Und was ist deine Analyse?
Also natürlich, ne, seit dem Oktober, ich glaube, so kann ich es auch wahrnehmen bei vielen anderen, und mir ging es nicht anders, die Schockstarre, in der ich war, ich bestimmt 3 Monate. Und auch da sind wir wieder bei dem Thema Wahrheit. Deine Seele kennt die Wahrheit. Also musst du schon echt Mühe geben, sie so zu verdrehen, und dann weißt du aber auch nicht mehr, wer du bist. Und auch in diesem Fall ist es für mich ganz klar. Weißt du, wir sind aufgewachsen. Ich meine, natürlich ist das auch so ein Thema, wo ich glaube, wir alle empfinden Scham. Wir haben die Gazans, wir haben die Palästinenser 75 Jahre im Stich gelassen. Und bis heute lassen wir andere Völker im Stich.
Und auch hier in Deutschland.
Ob sie Kurden sind, ob sie Jesiden sind, wir lassen sie im Stich. Ob es die Kongolesen sind oder die Sudanesen sind, wir lassen sie im Stich. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Konflikt, den wir jetzt mitbekommen, so wie er ist und auch so mit dem allem, was hochkommt. Ne? Uns wurde immer erzählt, es ist kompliziert. Daran ist gar nichts kompliziert. Hier schlägt ein zutiefst traumatisiertes, menschenfeindliches Mindset auf Menschen ein, die sich nicht wehren können. Ja, und dann erzählen die mir was vom Krieg und ich denke mir, Dicker, zeig mir einen palästinensischen Panzer und wir reden von Krieg.
Voll.
Dicker, die sind in Flipflops.
Ja.
Erzähl mir hier nichts von Krieg. Das ist nicht Krieg. Nein. Das ist Genozid. Und ich meine, es ist natürlich das, was da jetzt so alles hochkommt, ne? Auch du siehst erstmal die ganzen Verbindungen, wie das alles zusammenhängt. Das ist ja eine Offenbarung, die wir, glaube ich, also in dieser Form habe ich das noch nie erlebt. Und ich, auch am Anfang war ich auch der Meinung, man könnte eventuell irgendwie für beide Seiten da sein. Und ich muss sagen, das hat sich bei mir dann geändert, wo ich sage, nee, und ich glaube, das ist auch das, was die meisten Leute sagen, es gibt nur eine Seite und die ist die Menschlichkeit. Und jeder, der sich dagegen stellt, ist nicht mein Freund. Tut mir leid. Ich werde, also, wenn es mal so willst, ist ja besonders diese zionistische Mentalität, beziehungsweise die Inhalte, der Content, es ist kolonialer Dreck, es ist menschenfeindlich.
Natürlich.
Es ist das Letzte, es ist das Widerlichste und es ist so schädlich für uns Menschen. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass Palästina uns verändert.
In Deutschland meinst du?
Ich glaube, Palästina verändert die ganze Welt gerade. Weil ich natürlich seitdem auch, genauso wie viele andere, interessant ist, dass wir keinen nationalen Diskurs dazu haben, absolut gar nicht. Sondern ich kann jetzt nur im internationalen Diskurs wahrnehmen, was da eigentlich passiert, natürlich. A.k.a. Youssef Bassim. Das heißt, die Leute, die jetzt Englisch sprechen können, Gott sei Dank kann ich's und krieg alles mit. Ne? Und was ich da alles mitkriege, da gibt's kein Zurück mehr. Da gibt's kein Zurück.
Wenn du versuchst, Leuten, die nicht in Deutschland sozialisiert sind, das Konzept von Antideutschen zu erklären. In jeder, also ob es bei meinen kanadischen Freundinnen war, also nicht alles, also die Leute, die dort leben und anderen Leute, die waren immer so, what? What does that mean? Und es ist so, ehrlich gesagt, ich verstehe es auch nicht.
Ja, ja.
Und ich glaube, es kommt auch so ein bisschen, also als du gesagt hast, Palästina verändert die Welt. Ich glaube, da natürlich beschäftigen sich Leute mehr damit, als sie sich mit dem beschäftigen, was in afrikanischen Ländern passiert. Und gleichzeitig aber hat das, glaube ich, auch in Deutschland was damit zu tun, dass es so eine große Diaspora hier gibt. Und ich glaube, sozusagen immer wieder diese, ich glaube, was die Deutschen nicht hinkriegen, diese Transferleistung von das, was da passiert, passiert da. Und das, was hier passiert, passiert hier. Wenn du eine Population von Menschen hast, denen du die Staatsbürgerschaft verweigerst, ja, die keine Rechte in Deutschland richtig haben, die seit Generationen staatenlos ja sind, worüber reden wir hier die eigentlich? Man,
hier Move the Lawn, ne? Also regelmäßig abrasiert wie ein Rasen. Also die Grausamkeiten, die jetzt alle also in unser Bewusstsein getreten sind, das war uns ja allen nicht klar, wie viel Grausamkeit da wirklich stattfindet auf einer Ebene, die obskur ist. Ne? Also, Entschuldigung, ich habe
dich nee, alles gut. Nee, ich finde es halt einfach, glaube ich, sehr wichtig tatsächlich. Also, was da passiert, ist so offensichtlich ja ein Genozid. Es ist so ja offensichtlich, dass ein Nationalstaat ja eine Population von Menschen angreift. Das ist so einfach zu identifizieren. Und wenn du ein bisschen Empathie in dir hast, dann siehst du das.
Ja, natürlich.
Und ich finde, das, was hier passiert, ist eigentlich ja nur eine Reflexion davon, was dort passiert. Zum Beispiel an Silvester. Es gab Checkpoints, ja, wo Leute, Trauben von Männern of Color standen, ja, und diese ganzen weißen, hässlichen Yuppie-Hipster einfach dran vorbeilaufen konnten mit ihren 3.000-Euro-Fahrrädern. Mhm. Und die Leute in Trauben,
ja.
Und ich dachte so, Alter, wie diese Menschen kommen von Checkpoints. Richtig. Was ist das für eine Scheiße? Richtig.
Ganz genau.
Wie kann man das normal finden? Wie kann man in so dumme antideutsche Diskurse gehen und sagen, ja, aber hier in Deutschland, ja, aber wir ja und so. Ja, dann kümmere dich um deine Militärvergangenheit. Richtig. Kümmere dich richtig um die NS-Zeit. Ja. Aber hör auf, diese Leute als Projektionsfläche zu benutzen.
Dankeschön. Dankeschön, ja. Dankeschön. Ich kann dir da nur zustimmen, absolut. Deutschland muss sich mit seinem Trauma nochmal ganz anders auseinandersetzen.
Ja, bitte.
Was sie aber offensichtlich, und ich glaube, weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir haben es hier überhaupt nicht mit Nationalität zu tun. Mhm. Das ist eine Sache, das ist ein internationaler Diskurs. Das heißt, er findet im internationalen Kollektiv statt. Mhm. Was für mich bedeutet, hier sind zwei verschiedene Bewusstseinsformen, die aufeinandertreffen. Das eine Bewusstsein will Mord und Totschlag. Mhm. Und das wollen sie.
Mhm. Sie sagen.
Das ist ihr Bewusstsein und das sprechen sie auch mehr als deutlich mhm aus. In jeder Form, die sie können. Und das andere Bewusstsein will Frieden. Und kein Mord und kein Krieg und kein, und ich glaube, was hier auf einmal aufeinander trifft, sind diese zwei Bewusstseinsformen. Es ist nicht Nationalität. Es ist auch nicht Klasse. Es ist nicht Sexualität. Es ist, hat damit nichts zu tun. Womit es zu tun hat, sind diese beiden Bewusstseinsqualitäten. Und ich glaube, das ist so wichtig, das nochmal zu sagen. Weil ich finde, dass wenn du von Bewusstsein sprichst, da kann jeder einsteigen, mhm, auch jeder aussteigen und du kannst jeden orten, mhm, anhand der Qualität seines Bewusstseins. Mhm. Wenn vor mir jemand steht, der sagt, nee, bringt alle palästinensischen Kinder um, dann weiß ich, was für eine Bewusstseinsqualität, mit was für einer Qualität gehe ich da gerade um. Mhm. Und das sehen wir ja. Wir sehen anhand der Welt, dass, und ich finde diese ICJ-Sachen, ne, mhm, also internationale Gerichtshof, und ich finde es so faszinierend. 140 Länder sind nicht in der Bewusstseinsqualität von Mord und Totschlag. Mhm. Es sind die 7, die wie eh und je organisierte Kriminalität sind.
Total.
Und koloniales System, mhm, ist ihre Kriminalität. Und sie wollen einfach Kolonialisten sein.
Ja, sind sie auch bis heute.
Wollen sie ja auch.
Ja.
Und ich glaube, das ist jetzt nochmal eine neue Qualität tatsächlich. Weil ich sage, Moment mal, wenn du das willst, haben wir beide miteinander nichts mehr zu tun.
Aber das Interessante ist ja, das war ja immer so. Ne? Also ich glaube, wenn man Weltpolitik beobachtet, war das ja nie anders. Aber Europa hat irgendwann irgendwie versucht, diesen Imagewechsel hinzubekommen, als ob sie sozusagen reingewaschen, wir sind Menschenrechte, Grundrechte, aber hey, wer hat die Welt zerstört? Richtig. Entschuldigung.
Wer nimmt den Menschen die Grundrechte?
Bullshit, totaler Bullshit. Ey, wirklich.
Richtig. Bullshit. Bis zum Gehtnicht.
Ich muss wirklich sagen, ja, ich wollte eigentlich auch so über NSU ja und sowas noch sprechen, aber es ist so krass, wenn du dir diese Studentinnenproteste anguckst, wo ich manchmal auch denke, so manchmal sind da, okay, keine Ahnung, irgendwelche Kinder, die jetzt irgendwas auch geil finden, aber gleichzeitig denke ich auch, nein, die in ihrer Welt, in ihrem Mikrokosmos, in dieser Universität stehen sie gerade für etwas ein. Absolut. Und die Staatsgewalt, absolut, schlägt mit aller Macht, die ja sie haben. Ey, ich habe heute auf Instagram noch gesehen, diese Handschuhe, die diese Bullen benutzen, die sind eigentlich verboten, die dürfen sie gar nicht benutzen.
Metall, die, oder?
Metall, die ja brechen Knochen.
Das ist unglaublich.
Und du siehst, und wirklich, ich wohne, ich oder beziehungsweise ich halte mich viel in Neukölln auf und ich sehe, Diese Bullen haben jahrelang darauf gewartet, endlich das zu machen, was sie jetzt machen. Du guckst denen in die Augen und du denkst, du willst das machen. Richtig. Und ich sehe diese POC-Bullen und manchmal erwische ich mich dabei, mit denen Augenkontakt zu haben und zu denken, wirklich? Und ich habe manchmal so Fantasien, dass die plötzlich ihre ohne so homoerotisch sein zu wollen, aber dass sie ihre Uniform ausziehen und sagen, nein, ich höre jetzt auf, ich kann das nicht mehr. Ich habe irgendwo ein Zitat gelesen, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber eine Person meinte, ich habe jahrelang mit Polizistinnen gearbeitet und ich kenne keine gute Polizistin. Die Leute, die gute Menschen sind, steigen nach 3 Jahren aus.
So,
die schaffen das gar nicht psychisch. Das heißt, in was für einem Mindset musst du sein, dass du seit 7-8 Monaten fast jeden Tag auf der Straße Leute prügelst und dann nach Hause gehst und davon ausgehst, du ziehst deine Uniform aus und dass das normal ist.
Ja, daran ist nichts normal.
Oh mein Gott, ich würde durchdrehen, wenn ich das machen würde.
Also ich meine, das ist ja auch, ne, und da haben wir ja auch das Problem. Also damals, als das auch mit meinem NSU-Fall war, tatsächlich habe ich mich mal ein bisschen auseinandergesetzt, woher kommt das Polizieren eigentlich? Mhm. Das Polizieren ist eine koloniale Tradition. Genau. Sie kommt aus den Kolonialgebieten, ist da auch entsprungen. Man wollte also dem man alles geklaut hat, daran hindern, sich das wieder zurückzuholen und hat Milizen engagiert und Söldner engagiert, die dafür gesorgt haben, dass man die Menschen auch noch ermordet, die ihr Hab und Gut wieder zurückhaben wollen. Ja. Ne? Also Kolonialismus ist sozusagen, also wenn der Teufel irgendein System hätte, dann wär's Kolonialismus. Mhm. Und ich meine, es muss man einfach auch in unseren Ländern, ne? Also ich sage das auch immer wieder, nicht denken, dass wir Middle Eastern nicht dieses Problem auch hätten. Ach, wir haben jahrhundertelang kolonialisiert. Ja, ne? Und das heißt, auch wir müssen uns mit der Täter- und der Opferrolle auseinandersetzen.
Ja.
Also das zumindestens glaube ich, dass du Täter und Opfer aufheben kannst, wenn du in den Urheberstandpunkt gehst, ne, und verstehst, was du da kreierst und warum du das tust. Und tatsächlich glaube ich, dass sich das Bewusstsein der Erde verändert. Und deshalb ist das, was da in Palästina passiert, in der Qualität, in der es passiert, mit der Generation Gen Z. Weil tatsächlich, es gibt ja viele Leute, die irgendwie sich über Gen Zs aufregen, wo ich sage, wie minder bemittelt bist du, dass du nicht siehst, was das für eine, dass das die größte Errungenschaft ist, die wir Menschen jemals geschafft haben, ist, eine Gen Z-Generation auf die Reihe zu kriegen. Diese Kinder sind nicht fähig, in den Krieg zu ziehen. Es ist die größte Errungenschaft, die wir jemals als Mensch geleistet haben.
Ja.
Vergiss mal Staubsauger, vergiss mal Motor, vergiss mal Auto, vergiss das alles. Das ist das, worauf es wirklich ankommt. Und die werden nicht gehen. Die fragen nach veganem Essen, die wollen, dass die Pronomen benutzt werden, die wollen auch ein Einzelzimmer und sie werden definitiv nicht um 6 aufstehen. Das kannst du vergessen, die werden niemals in den Krieg ziehen.
Nee.
Und das, finde ich, ist eigentlich das, was wir wirklich geschaffen haben. Und dann finde ich so, ich bin so verliebt in diese Generation. Dann machen die Dinger, wie zum Beispiel dieses endlich Blockout. Hast du davon mitgekriegt?
Diese Leute zu blockieren.
Ja, ich finde das großartig. Hört doch endlich auf, Leute auf ein Podest zu stellen. Du kannst die Sachen, guck mal, bei mir ging es immer um den Inhalt. Es ging weniger um meine Person. Das kommt dann mit dazu und das ist teilweise was Schönes. Aber wenn du weißt, dass es nur Projektionen sind, dann musst du dich der Wahrheit natürlich auch stellen, dass egal, was der jemand zu dir sagt, hat mit dir nicht viel zu tun, weil er kennt dich nicht. Aber es ist schön zu sehen, dass man auch ein Träger sein kann. Und du, im besten Falle bist du Träger für beides. Ne? Aber dass du auch ein Träger bist für die tollen Projektionen und dass du siehst, dass du eigentlich sehen kannst, okay, ich weiß jetzt, wer du bist. Mhm. Wenn das, was du bei mir ansprichst, weiß ich, ist deine Schönheit. Ne? Und dass du hast sie. Du hast sie, du bist es. Hm. Vielleicht noch nicht wach, aber sie ist da. Hm. Und das sind so Vorteile davon, aber an sich geht es um den Content. Dieses Menschen auf den Podest zu stellen, ist einfach, es ist ungesund für alle. Hm. Ja, also ein Armer, was hat, jetzt muss man auch mal sagen, ne, der Nachteil von Fame zum Beispiel ist, dass es mich auch irrsinnig isoliert.
Hm.
Also ich muss jetzt Erwartungen gerecht werden, denen ich auch, wo ich auch immer wieder aussteige. Ne? Ich auch sage, nee, ich werde dem nicht gerecht. Ich bin nicht dein Vorbild. Du bist dein Vorbild. Hm. Ich bin jemand, der dir Guidance geben kann. Im besten Falle. Im besten Falle kannst du was damit anfangen. Aber das war's auch schon. Also eine größere Rolle kann ich nicht haben. Und dann irgendwie zu sagen, wir blockieren jetzt diese Leute, die nicht für Menschlichkeit einstehen. bedeutet für mich, dass dein Bewusstsein sich so weit verändert hat, dass dir klar ist, dass es Menschen, die völlig überschätzt werden, nur weil sie eine Sache gut können, heißt das nicht, dass sie in 15 anderen Sachen gut sind. Nee. Meistens sind sie nur in dieser einen Sache gut und der Rest ist lebensunfähig. Nee. Es ist so. Dann natürlich auch dieser ganze Staat, der damit so diese Illusion, die damit zusammenhängt. Das ist ja schon das Problem unserer Klasse. Ja, und das ist eine neue Klasse, die da geschaffen wurde. Ich finde das super. Dann sagen die solche Sachen, wenn du den schaden willst, die Firmen, die mit, sage ich mal, das Land, dessen Namen wir nicht nennen dürfen, wenn die mit denen kooperieren. Geh zu Amazon, pack alles in den Warenkorb, ja. Geh bis Kasse, aber bezahl nicht. Ja. Und dann müssen die Werbegelder ausgeben. Unsere Generation ist so nicht. Ja. Unsere Generation kommt gerade so mit dem Handy klar und die meiste Zeit wird auch geheult. Es ist gut, wenn man weiß, wie man eins da macht, aber jetzt wie genau, weiß ich auch nicht. Ja. Und diese Generation, und die hat das, weil sie damit groß geworden sind, wissen sie auch, wie sie das benutzen können. Was total. Uns völlig, wir sind die totalen Opfer für diese Systeme, die nicht. Ja. Und deshalb bin ich so begeistert von dieser Generation. Ich feiere die so sehr. Ja, und wenn es, nochmal ganz deutlich, ne? Was mir auch sehr geholfen hat, ist auch zu sehen, wie die jüdische Community darauf reagiert oder wie das jüdische Kollektiv darauf reagiert. Ich bin wahnsinnig glücklich und stolz zu sehen, wie hart die sich einsetzen. Das wünschte ich mir in der Kurdenfrage von uns Türken auch, ehrlich gesagt. Es reicht langsam, es reicht. Hast du nicht kapiert, dass du mit noch einer Bombe nichts besser machst? Hast du das nicht verstanden?
Guck mal, da kommen wir direkt zu meiner nächsten Frage. Ja. Diese Frage möchte ich dir seit 10 Jahren schon stellen. Nein, aber nicht seit 10 Jahren. Aber ja. Es wäre von mir nicht ehrlich, weil einer meiner größten Kritikpunkte an dir war einmal dieses, Mann, warum macht sie dieses Klischee? Und das habe ich dann irgendwann gecheckt, dass das kein Klischee ist. Und dann habe ich jetzt auch insbesondere, wo du auch sehr so, wie sagt man, sehr laut auch über Gaza sprichst und was in Palästina passiert und sowas, habe ich gedacht, warum machst du das nicht auch im Bezug auf Kurden? Oder also, das ist eine Unterstellung, ne? Ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wie du funktionierst, aber zumindest von dem, was ich sehe, glaube ich, würde ich mir als kurdische Person auch wünschen, beziehungsweise das ist vielleicht, was heißt wünschen? Ich meine, ich habe keinen Anspruch an dich, aber ich glaube, ich habe mich immer gefragt, ja okay, das eine ist cool und funktioniert, finde ich super, ist auch super wichtig, aber es gibt so viele weiße türkische Menschen, okay, du bist Alevitin, das macht dich jetzt 50% da raus. Ist okay, das lasse ich jetzt mal gelten, aber da ist auch ein bisschen Trauma und so Klatsch ist sowieso drin. Aber ich dachte so, ja, bei dem einen bist du sehr leidenschaftlich, aber das andere gehört auch dazu. Und was ist das da?
Was mich daran quasi, natürlich bin ich auf Demos gegangen. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass ich das komplett wegschiebe von mir. Aber tatsächlich muss ich sagen, da gibt es so eine Grundangst. Und ich glaube, weil es so viel näher ist, ne? Das ist, was hier passiert, hat eine gewisse
Distanz.
Naja, es hat auch noch nicht diese Konsequenz. A, habe ich das Gefühl, ich schaffe nicht jeden Konflikt. Wirklich, ich schaffe es nicht. Weil wenn du mit dem Kurdenkonflikt anfängst, dann sag ich dir, werden da Jesiden stehen, die sagen, warum setzt du uns nicht für uns gegen die Kurden ein? Also das ist für mich gar nicht so leicht zu handeln, wie viele Konflikte schaffe ich. Und dann gibt's immer ein bisschen dieses, was es auch bei Palästina gab, dieses, ich weiß vielleicht nicht genug. Und dann gibt's als nächstes, meine Eltern leben in der Türkei, schade ich denen? Inwiefern, was könnte das für Konsequenzen für meine Eltern haben und was würde ich für Kurden besser machen? Also ich glaube, dass da habe ich wirklich, ich habe da auch Ängste, ne? Dass ich sagen kann, irgendwie, ich kann es kaum einschätzen. Ich traue dem türkischen Staat alles zu. Ich sehe auch den türkischen Staat in einer sehr kriminellen Situation. Das, was mit Kurden gemacht wird, geht nicht.
Sie machen ja im Grunde genau das Gleiche.
Ganz also, genau. Das geht einfach nicht. Und ich finde es auch peinlich. Und ich finde, dass der türkische Staat, weißt du, wenn du der Stärkere bist, dann ist es deine Aufgabe, die Verantwortung zu übernehmen für die Leute, die schwächer sind. Ja? Und ich meine, ich habe das irgendwann Ich glaube, Mitte der 2000er habe ich erst mitgekriegt, dass man Kurden verboten hat, die kurdische Sprache zu sprechen. Ne? Also, aber ich sage dir, ich glaube, weil ich wundere mich ja auch, bei manchen Konflikten bin ich dabei, bei manchen bin ich verhalten. Mhm. Und ich glaube, das größte Problem, was ich habe, ist, dass ich Angst habe, was könnte meinen Eltern passieren, wenn ich meine Fresse zu weit aufmache. Ich habe das mit den Morddrohungen gehabt, wo auch bei den Morddrohungen der Name meiner Mutter stand. Und wenn du das einmal liest, wir knallen dich ab und deine Mutter, Harlisse Beida. Ey, das war für mich, okay, knall mich ab, interessiert mich nicht. Aber meine Mutter fässt hier keiner an. Und das hat mich in eine Situation gebracht, die mich so derartig wütend gemacht hat und auch so hilflos gemacht hat. Und ich glaube, so empfinde ich das mit diesem Konflikt aus auch. Ich weiß, wozu dieser türkische Staat in der Lage ist. Ich weiß, dass die vor nichts zurückschrecken. Und es sind viele gestorben. Es sterben immer noch viele, wenn sie nicht inhaftiert sind. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich mich hilfloser dem gegenüber fühle, weil ich eine Verantwortung empfinde meinen Eltern gegenüber. Und ich das Gefühl habe, wenn du da so reingehst, passiert da vielleicht was. Deutsche kann ich einigermaßen einschätzen. Ja, okay, ihr macht mal ein Sylt-Video. Ja, fick dich. Ich lache mich tot. Und dann versucht ihr uns auch noch abzuknallen. Gut, das ist die schlimmere Sache. Ne? Aber ich habe immer das Gefühl, hier kann ich es ein bisschen mehr handeln oder einschätzen. Aber ich habe es, in der Türkei habe ich das Gefühl, und das ist auch das, was meine Eltern mir viel gesagt haben. Die haben mir viel Angst vor der Türkei gemacht. Vertrau keinem. Das sagt mir übrigens jeder. Vertrau keinem. Ja, wie soll ich da leben, wenn ich niemandem vertrauen kann? Weißt du, was ich meine? Was ist das? Und diese Angst, die ich mit der Muttermilch quasi eingeflößt bekommen habe, die wirkt sich da wirklich ganz besonders aus. Nichtsdestotrotz gehe ich trotzdem auf eine Demo für die Souveränität und das Leben der Kurden. Aber ja, da habe ich auch mit Ängsten zu kämpfen.
Also ich stimme dir nicht in allem zu, was du gesagt hast, aber was ich schätze, ist, dass du da wirklich eine ehrliche Antwort.
Das ist eine ehrliche Antwort, definitiv.
Ist so, genau. Ja, da können wir nochmal in einem anderen Kontext gerne weiter.
Gerne, absolut. Also gib mir auch Munition. Ja, weißt du, was ich meine? Manchmal ist es auch das. Jetzt habe ich Munition mit Palästina. Ich habe so viel mich da Dings. Ja, sag A. Ich
picke dein Leben. Okay, das machen
aber
wir offline.
Das können wir auf jeden Fall gerne nochmal machen. Da lasse ich mich auch gerne mit einbeziehen.
Können wir gerne machen. Ich habe gerade überlegt, eigentlich habe ich alles gefragt, was ich fragen wollte. Wir können gerne noch ein bisschen über NSU sprechen, weil du es jetzt gerade angeschnitten hast. Das hast du im Heimathafen nämlich auch erwähnt und da hast du auch gesagt, das, was du gerade gesagt hast, ne, mit zu mir könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber ey, lass meine Mutter aus dem Spiel. Ich finde das auch, das ist
ein anderes Gefühl.
Es ist ein anderes Gefühl, vor allem, weil es so krass aus deiner eigenen Kontrolle raus ist. Kannst du es nicht kontrollieren.
Und stell dir mal vor, das ist auch der Prozess mit NSU, der da einem natürlich schwierig. Ich habe auch angefangen, ich habe aufgehört zu posten, wo ich bin, weil ich dachte, der Punkt ist nicht, dass ich umgebracht werde. Das interessiert mich recht wenig. Ehrlich gesagt, thank you. Ich will sowieso nicht hier sein.
Das wollen wir nicht.
Naja, ich möchte schon schnell nach Hause. Ich habe letztens erst gesagt, bitte Gott, bitte alle Lektionen, ich will das jetzt lernen, damit ich nie wieder hierher muss.
Nee.
Und damit ich einfach gehen kann. Ich habe keine Lust mehr hier zu sein. Nee. Der hat schon Bock, in so einer Situation hier zu sein. Tatsächlich, jetzt sagen wir mal im schlimmsten Fall, es kommt jemand, will mich umbringen und bringt jemand anderen um. Lebt mal damit. Lebt mal damit, dass du, weil du auftreten wolltest, dafür verantwortlich bist, dass ein anderer gestorben ist. Das sind alles Gedanken, die so in meinen Kopf kommen. Das ist auch eine Verantwortung, unter der du manchmal auch zerbrichst.
Habt ihr darüber geredet?
Wer?
Du und deine Mutter?
Ja, ich habe das bei meinen Eltern immer versucht, so ein bisschen rauszuhalten. Und ja, ich habe es mal angesprochen, aber ich will natürlich nicht, weil ich kenne die ja, die machen sich ja auch Sorgen. Ne? Und am Ende des Tages geht es auch gar nicht darum, was sie denken, sondern es geht darum, dass ich meine Eltern in Gefahr zu bringen. Die Menschen, das sind die einzigen zwei Menschen, die mich wirklich lieben. Ja. Ey, mit allem Trauma, mit allen Beschimpfungen, mit allem Drum und Dran. Ich habe mal aus einem Kinderdingsalbum, Fotoalbum, meine Mutter hat geschrieben, ich war faul. Ich hab sie wieder rufen lassen. Ich schwör's dir, sie musste daneben schreiben, es tut mir leid, es stimmt nicht. Sie hat mir mit Anwalt gedroht, wenn ich das jetzt nicht hier schreibe. Ich schwör's dir. So nur mit dazu, ne, zu diesen Beschimpfungen, die wir ab und zu machen. Ich bin gar nicht faul.
Okay? Ich wollte sagen, warst du faul?
Nee. Faul ist überhaupt kein Konzept für mich.
Ist das Gillette oder Edil gerade? Ich bin mir sicher, die ganze Körpersprache hat sich plötzlich verändert.
Hat sich gar nicht geändert, war auf Angriff.
Ja, sofort. Wir sind jetzt 14.
Oh mein Gott, oh, ey, was soll das, mich faul zu nennen? Ich war so klein, ja, ne? Ich konnte noch gar nichts machen. Was heißt denn faul? Nur weil ich nicht laufen, nicht reden kann, Alter. Oha, ich konnte noch keine Miete beitragen. Oh, weil ich 4 Monate war.
Konntest du bügeln?
Ja, bügeln ist auch so eine Sache. Ey, mein Ex-Mann hat voll viele Hemden und so gezeigt. Irgendwann war ich auch nur so, was das für ein Mann, Alter. Kann ich voll T-Shirts anziehen, wie jeder normale. Diese bitte Hemden, Alter. Was ist das, Alter? Ja, bügeln ist nicht so meins. Ja. Generell so Hausarbeit. Warum? Ja. Weil ich von Anfang an mitbekommen habe, Frauen, wenn die Hausarbeit machen, sind abgewertet. Hm. Du willst ja nicht abgewertet sein. Du willst ja nicht zu denen gehören, die putzen.
Ich mag bügeln eigentlich sehr gerne. Ja,
jetzt
gerne.
Mag ich putzen auch mehr. Ja. Sieht man jetzt nicht. Nein. Aber... Ich habe gesagt, mehr, nicht Wolle.
Ja. Oh mein Gott.
Ja, ja. Ja, also, das ist jetzt so die ehrlichste Antwort, die ich auf die Fragen finden konnte. Ne? Ja, auf all diese Sachen.
Gibt es irgendwelche Fragen, die du nicht mehr hören kannst? Wo du denkst, so, ey, bitte nie wieder, frag mich das nicht.
Boah, ich glaube schon, dass es davon eine Menge gibt.
Ja. Gibt es so eine Top 3?
Top 3, Top 2. Ach so, siehst du, das wollte ich auch noch dazu sagen. Mhm. Was, glaube ich, viele denken, was halt auch nicht stimmt, ist, dass ich von Türken super angenommen bin.
Das glaube ich auch nicht.
Das ist nicht der Fall. Also, ne, das ist halt auch nochmal ein Teil der, also gehört auch zu diesem ganzen Spektrum von Türke und konservativ sein. Ne? Ich werde ja da auch gehatet.
Natürlich.
Ich sag manchmal so, guck mal, jetzt unter uns, wenn die wüssten, wie rassistisch wir sind, aber die wissen es halt nicht, weil sie da nicht leben. Weil wenn du den Peak an Rassismus da erlebst, dann, und die sind ja noch nicht mal in der Lage zu verstehen, was sie da machen. Also da gibt es keine Unterhaltung drüber. Weißt du, was ich meine? So langsam, langsam. Trotzdem hast du ja mitgekriegt, womit haben die geworben? Syrer, schicken wir nach Hause.
Ach so, ja, ja.
Das habt ihr ernsthaft als Wahlwerbung genommen. Das habt ihr ernsthaft als Wahlwerbung genommen. Tut uns leid, ist kein Rassismus, aber ciao. Ey, sag mal.
Ja.
Also das heißt, wir haben ja auch mit einer sehr konservativen... Nationen zu tun. Das ist ja jetzt nicht so, als ob das voll liberal ist oder so. Ne? Ich habe einen Spruch von einem Türken gehört, der meinte, wenn du intelligent bist in der Türkei, dann hast fürs ein einsames Leben. Hm. Was nicht bedeutet, dass alle Türken dumm sind, aber es bedeutet, dass diese konservative Denkensart und Weise, wo ich definitiv nicht reinpasse, weder mit meiner ganzen Lebensweise, noch mit meiner Denkensweise, noch mit meiner ganzen Historie passe ich da nicht rein.
Außerdem, ich finde, Jilet Ayşe ist so ein Charakter auch, den viele so Mittelschichtstürken gar nicht mehr an sich ranlassen wollen.
Null!
Die nichts damit zu tun haben.
Nichts damit zu tun haben. Da ist schon diese Dings, es hat schon eingesetzt, diese Stockholm-Syndrom, weißt du, das ist ja auch so eine Sache.
Armanisierung.
Ganz genau. Ja, ja. Und dann will ich dir noch was sagen zur Solidarität, ne? Weil es ja auch um Kurdistan ging und so. Solidarität ist keine Einbahnstraße. Ich bin es leid, solidarisch zu sein, während mit mir keiner solidarisch ist. Als ich angegriffen wurde und man mir irgendwie antisemitische Vorwürfe gemacht hat, wo waren denn alle, für die ich sonst so aufgestanden bin? Das war ein großer Bruch in meiner Biografie. Es ging nicht darum, dass ich werde nonstop angegriffen. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, ich halte meinen Kopf für euch raus. Ich stelle mich dahin. Ich meine ganze Energie, mein ganzes Herz. Und du, Hurensohn, während ich angegriffen werde, lehnst dich zurück. Weißt du was? Steh mal jetzt für dich selber auf. Ich bin ein Schlachtschiff gewesen für euch. Und ich habe das mit Liebe gemacht und ich habe das gerne gemacht. Aber wer mich so leicht opfern kann, hat mich auch nicht verdient. Das war ein ganz klarer Bruch. Du bist mit mir nicht solidarisch. Komm nicht und frag nach meiner Solidarität. Wo hast du für mich eingestanden? Wo?
In dieser NSU-Zeit?
Nein, das war die Zeit kurz danach. Es war Februar, glaube ich, 2021. Da gab es dann mal so ein Eklat. Ich hätte angeblich irgendwie einen Holocaust relativiert, was völliger Schwachsinn ist. Das habe ich überhaupt nicht gemacht. Nichtsdestotrotz gab es da eben den Vorwurf. Und ich würde sagen, es ist schon antimuslimischer Rassismus, ne? Weil man versucht es zu framen. Man versucht uns so diese...
Zuschreibung.
Ja, man versucht uns Antisemitismus zuzuschreiben. Ne? Fakt ist aber, und das muss sich jeder merken, und auch jeder, der in einer Minderheit, sollte sich das merken, Solidarität ist keine Einbahnstraße. Wenn du willst, dass jemand mit dir solidarisch ist, dann sei auch du solidarisch.
Ja.
Also das muss ich an dieser Stelle sagen. Und für mich war das auch so ein, es hatte natürlich auch einen Kontext darüber, ne, People-Pleaser-Tum, inwiefern habe ich diese Struktur aus meinem Freundeskreis eigentlich auf meinen Beruf übertragen. Und da musste ich wirklich schmerzlich anerkennen, dass ich eigentlich die Struktur rübergezogen habe. Und auch das für mich am Ende des Tages oftmals nicht gut war, weil ich die Bedürfnisse von die Bedürfnisse, die Gruppen haben, wie wir, wie ich, wie du, kurdisch, palästinensisch, immer vor meine eigenen gestellt habe. Und das war der Punkt, dieser Augenblick zu sehen, irgendwie, ah, okay, alles klar, mich easy zu opfern, braucht man sich nicht hinstellen und sagen, Moment mal, diese Frau rennt seit 10 Jahren für LGBTQ, die rennt seit 10 Jahren für Antiziganismus, sie rennt seit 10 Jahren für Antisemitismus, also ich habe ja mit der Anne-Frank-Stiftung zusammengearbeitet, ne, das sind, und dann stellst du dich hin, haust so ein Ding raus, weißt, dass die mich köpfen wollen, weil ich eine starke Stimme geworden bin und lässt das einfach geschehen, komm nicht zu mir und klopf nicht an meiner Tür wegen Solidarität. Verpiss dich damit. Verpiss dich damit. Das ist eine große Lektion, die wir lernen müssen. Entweder wir sind solidarisch oder wir sind es nicht. Aber komm mir nicht und erwarte das von mir, während du das für mich nicht tust. Brauche ich nicht. Das ist Fake. Das ist Bullshit. Das ist Policy schaffen. Das ist versuchen, für deinen Kurs die Energie reinzuziehen. Dicker, gib mal deine Energie auch raus und dann wirst du sehen, wie viel zurückkommt.
Ja.
So, und deshalb sage ich auch, das ist interkulturell ist das ein großes Thema, weil wir noch haben Milliarden von Karrieristen, die auf deinen Kopf rauftreten wollen, um weiterzukommen und auch Mahmoud und Ali heißen. Oder Sibel und Jansu. Weißt du, was ich meine? Nee. Ja, nee, komm, wir sind nicht die besseren Menschen. Ist nicht der Fall.
Nee. Hast du, es war jetzt nicht so eine Frage, aber... Nee, alles gut. Ich gucke nur gerade auf die Zeit. Oh, sehr gut. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer entweder 2 Stunden oder 2 Stunden, 10 Minuten.
Ja.
Jetzt ist 1 Stunde 45.
Wir haben alles gut. Macht Spaß mit dir.
Ich finde auch sehr schön. Gibt es irgendwas, was du Leuten, die jetzt Comedy machen wollen, mit auf den Weg geben würdest? Also Sachen, die du vielleicht gerne gewusst hättest, als du angefangen hast?
Ja. Warte, ich hole noch Zigaretten, dann geht richtig die Luzi ab. Dazu habe ich was zu sagen.
Ja, davon gehe ich aus.
Warte, davon gehe ich aus!
Also, muss. Sind es 10 Jahre jetzt bei dir oder schon länger?
12. Also, es hat ja Ende 2011 angefangen. Ja. Es ist jetzt so ein 12-Jahres-Zyklus astrologisch auch gut.
Weil ja, total.
Was ich mir gewünscht hätte, sind 2 Sachen. Ich hätte mir gewünscht zu wissen, wie wertvoll das ist, was ich tue. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass mir vielleicht mich jemand dazu anstößt. Sonst ist es dann im Beruf passiert. Aber ich wünsche, es wäre vorher passiert. Sich mit dem Thema eigene Wertigkeit auseinanderzusetzen. Die Korrelation zu dem, was du verdienst, zu dem, was du bereit bist zu machen und anzunehmen, über deine Kapazitäten hinaus, hat ganz viel damit zu tun, wie wertvoll du dich selbst fühlst. Und das hängt auch interessanterweise viel mit deinem Gehalt zusammen. Ja, der Superior-Komplex, während wir im Inferior-Komplex groß werden, der Superior-Komplex hat das schon eingebaut.
Ja.
Da ist es tatsächlich obskur, weil du dir denkst, okay, Bruder, du bist, tut mir leid, aber diesen Wert hast du nicht. Ja, also da ist es quasi mit drinne in der Psychologie. Aber ich glaube, das ist ein Thema, an dem wir viel arbeiten müssen, wenn wir aus Inferior-Komplexen kommen. Also Inferior,
sag mal. Dass du dich als weniger wertig zum Beispiel...
Richtig, also weniger fühlst, was ja auch eine Struktur ist, in der wir leben, wo du gerade so schön bemerkt hast, das ist wie Sexismus oder es ist eine Struktur, wir sollen uns ja nicht wertvoll fühlen, sonst würden wir die ganze Scheiße gar nicht machen.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein Thema, was ich mir gewünscht hätte, was vielleicht mir jemand mit auf den Weg gegeben hätte, relativ früh, dass ich mich damit auseinandersetze, wie wertvoll ich mich empfinde oder das empfinde, was ich tue.
Ja.
Und natürlich hätte ich mir sehr gewünscht, finanzielle Beratung. Also es ist auch ein Thema, wenn du mit der Selbstständigkeit anfängst, wie schwierig das teilweise ist. Ich sag immer wieder, du musst schon auch eine Affinität dazu haben. Ich bin gerne selbstständig, nur gibt es Teile, die überfordern mich. Die überfordern mich komplett und ich bin abhängig dann. Ich bin dann abhängig von einer anderen Person, die zum Beispiel eine Buchhaltung. Ja, also ich habe einmal irgendwie musste ich ja meine Quittung ausfüllen, dann musst du da schreiben, mit wem du da war. Ich habe angefangen zu weinen. Ich habe angefangen zu weinen. Es ist nicht meins, aber es muss gemacht werden. Ja. Also das sind so Sachen, da hätte ich mir gewünscht zum Beispiel, dass ich da unterstützt wäre. Ich bin von einem Management auch gegangen, weil es die Frage nach der finanziellen Organisation ausgesessen hat. Also das, was ich sozusagen gewollt hatte, war, dass das Management mir einen Finanzplan macht, damit ich weiß, wo die Gelder hingehen. Weil das Geld geht so schnell wieder raus, wie es reinkommt. Besonders wenn du auf Reisen bist und besonders wenn du gar kein finanzielles Ziel hast. Also wie zum Beispiel, man hätte schon längst eine Eigentumswohnung haben können. Ne? Aber tatsächlich fühle ich, auch das ist überwältigend für mich. Arbeiterfamilien mit Geld umgehen, da gibt es viele Sachen, die du aufarbeiten musst. Ja, und das ist zum Beispiel etwas, was ich mir gewünscht hätte, dass es da irgendwie so eine Unterstützung gegeben hätte, dass ich jetzt nicht quasi mit so einem Chaos dastehe, was jetzt zurzeit so ist, weil ich mich jetzt um die Sachen kümmern muss, um die ich mich nicht vorher gekümmert habe, aufgrund meiner Ängste und ja, auch teilweise, ich habe Schwierigkeiten, Briefe aufzumachen. Ich glaube, das ist so ein Phänomen, was wahnsinnig viele Leute haben. Eigenorganisation bzw. Selbstverwaltung. Ja. Ich habe Verwaltungsängste definitiv, auch durch gewisse Sachen ausgelöst, ne? Also auch durch Erfahrung mit Verwaltungen. Dazu habe ich mal einen tollen Podcast gemacht mit, wie heißt sie nochmal? Sie macht das so geil, sie macht das so lustig, sie macht diese Verwaltungslustige. Sie spielt ganz viele Rollen. Conny from the Block. Conny from the Block, die ja in der Verwaltung gearbeitet hat und dann innerhalb der Corona-Zeit ganz viele Verwaltungsarchetypen entwickelt und aufgenommen hat. Ey, so geil, du musst sie dir reinziehen. Conny from the Block ist der Hammer. Genau, das wären jetzt zum Beispiel so Sachen, die da hätte ich mir gewünscht, dass mir jemand das gesagt hätte. Und auch noch gewünscht hätte ich mir, dass jemand mich vorbereitet hätte auf die Einsamkeit, die du erlebst. Ich meine, weißt du, wenn du so viel, ich hatte ja 2019 irgendwie 270 Auftrittstage. Ich glaube, die Queen hat damals 244 Grad oder sowas. Voilà, ja, ich war nicht weit weg, weißt du. Und ich habe halt keinen, der meine Schuhe rauslegt oder meine Schlipper rauslegt. Weißt du, das, was das eigentlich bedeutet, so ein Leben zu führen und wie schnell du aus der Balance geraten kannst und wie sehr du auf dich achten musst und das nicht jedem Job hinterherrennen, das Größte in der Welt ist, sondern dass ich eigentlich gemerkt habe, das fängt an, ein armes Leben zu werden mit finanzieller Basis, weil du bist im Zug alleine, du steigst aus dem Zug aus, gehst ins Hotel, bringst deine Sachen dahin oder checkst ein, du bist alleine, du gehst auf die Bühne, du bist alleine. Danach, klar, auch selbst wenn du Austausch hast, im Prinzip gehst du wieder ins Hotel, bist alleine, steigst in den Zug, bist alleine, also oder in den Flieger, bist alleine. Also diese wirklich, wirklich große Herausforderung ist, dass ich vieles sehr alleine gemacht habe. Und das Gefühl hatte, dass es eigentlich kaum Kapazität gibt, das zu teilen. Denn die Freunde, die du damals hast, die wirst du definitiv nicht mehr haben. Also es gibt nur, sage ich, kaum eine so halb übrig geblieben. Aber der Rest, ich glaube schon, dass es da Schwierigkeiten gab damit, dass auf einmal jemand aus dem Kreis Erfolg hatte in dieser Art und Weise. Und dass die Psychologie von Erfolg auch ist, dass du scheitern sollst. Die Leute, die dich erfolgreich sehen wollen, wollen im Prinzip auch, dass du failst. Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Das gehört zur Psychologie von Fame dazu. Na, also das sind alles Dinge, die hätte ich mir schon gewünscht, dass ich mehr beschützt geworden gewesen wäre. Auf der anderen Seite sind es halt die Herausforderungen, die ich auch teilweise noch aussitze. Ist halt auch ein Teil der Wahrheit. Ne? Und ist auch okay. Es ist voll in Ordnung. Ich werde hier nicht durch dieses Leben hetzen. Ganz bestimmt nicht.
Das würde kein Stier machen auch.
Nein, macht er nicht. Was bist denn du von Sternzeichen?
Widder.
Oh, Widder!
Immer die Reaktion.
Interessant.
Das ist immer die zweite Reaktion.
Immer zweite Reaktion.
ist immer so, entweder finden es Leute geil oder sie sind so. Ja, ich komme mit Stieren klar. Eigentlich auch ganz gut. Beziehung klar. Nein, aber Freundschaft funktioniert.
Freundschaft ist okay.
Freundschaft
Beziehung
ist okay.
Nein.
Aber das ist ein anderes Thema. Gibt es Leute, das habe ich mir auch nicht aufgeschrieben, aber gibt es Leute, die du lustig findest?
Also die Leute, die ich lustig finde.
Ob lebendig oder tot ist.
Ja, lebendig, Kemal Sunal. Okay, Schaman, lustig, haha. Ja. Weißt du, diese ganze Ära war einfach Psycho. Wen finde ich noch lustig? Ich finde Eddie Griffin wahnsinnig intelligent und lustig. Mhm. Ich habe komischerweise nicht so eine Affinität zu deutscher Comedy. Da finde ich zum Beispiel die Anstalt krass geil. Aber es hat halt immer diesen intellektuellen Anspruch, weißt du?
Magst du Kurt Krömer?
Ja, ich liebe Kurt oder? Krömer. Kurt Krömer, mega, 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 mega. Ja. Aber ich bin schon sehr mit amerikanischer Kultur groß geworden. Insofern sind das meistens dann auch Leute aus dem Feld oder aus dem Bereich. Ja. Das ist einfach, genau.
Lustig. Wie gibt's noch? Fandest du Hella von Sinn lustig?
Nee, es war nicht.
Nee, ne? Ich auch nicht.
Ich fand sie toll als Person, aber ich fand jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht so hart über sie gelacht oder so. Es gibt kaum jemanden, über den ich wirklich hart lache.
Aber deutsche Comedy ist auch wirklich,
deutsche Comedy ist ein bisschen Toast.
Ohne Butter, ohne Blada, ohne... Also auch so Kaya Janat und so, ich war so immer so, was machst du da?
Ja, aber es scheint wohl schon auszureichen. Und meine Mutter hat auch immer gesagt, mach das nicht so intelligent, mach das dümmer, dann lachen die Leute drüber. Hast du nicht so viel Probleme, sie hat ja recht, aber es ist viel mehr schwer. Das ist nicht meins, weißt du? Du kannst mich als Waldorfschüler zu Soldaten, Waldorfschulsoldat machen, Soldatin, okay? Und dann verlangst du von mir, ich soll flach sein. Oha!
Ey, mir sind die Fragen ausgegangen.
Ehrlich, ja. Aber ist doch gut.
Ey, vielen Dank. Nein, wirklich. Ich muss das jetzt zum Ende bringen. Mein Gehirn ist noch ganz woanders. Ja. Vielen Dank.
Wo ist dein Gehirn? Wo?
Ich habe die ganze Zeit noch darüber nachgedacht, was du gerade gesagt hast. Ja. Über halt, ne, was du gerne gewusst hättest. Und dann halt dieses irgendwie, manche Leute fangen mit 38 an, manchmal geht das einfach nicht früher. Also ich projiziere gerade total.
Nein, total richtig.
Das beschäftigt mich einfach. Ich denke so, warum mache ich das nicht? Und warum mache ich dieses nicht? Und das macht aber Sinn.
Ja, ich finde auch halt so gut zu wissen, ich war 2 Jahre davor, dass ich den Satz vom Jobcenter höre, sie sind nicht mehr vermittelbar. Ich war 38, als das anfing.
Der Typ vom Jobcenter hat zu mir gesagt, sie sind ein hoffnungsloser Fall.
Siehst du? Ja. Sowas zum Beispiel.
Und ich war so, wow.
Ja.
Und dann 4 Jahre später kam das Theater.
Ja.
Und ich war so, wow, krass.
Ist doch irre, oder? Weißt du, was ich meine? Das heißt tatsächlich, es gibt kein Alter für sowas. Nee. Und unsere Eltern hetzen uns ja auch dadurch, weil sie irgendwie die Ruhe haben wollen, dass wir unsere eigene Miete zahlen können. Nur darum geht's, dass wir eigene Rechnung zahlen können. Dann, sie haben ihren Job gemacht. Du bist psychisch am Ende.
Ist egal.
Deine
Rechnung zahlen. Ja, they have a point.
Not at all.
Aber in ihrer Welt
macht
das
Sinn. Ja, weil was hat ihnen am meisten gefehlt? Die Materie.
Natürlich, die Materie,
Während wir damit zugeschissen worden sind.
Hey, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.
Ein sehr hoch-runter-Gespräch auf jeden Fall, aber sehr, sehr interessant.
Ja, ich freue mich. Es war ein ganz tolles Gespräch für mich. Ich feiere dich hart und ich bin auch Fan und hoffe, dass wir werden das durchziehen, Leute. Ihr macht Voting, ihr sagt ja, wir müssen das mit dieser Auftritt machen. Dann, wir machen. Guck mal, er lacht noch so. Ich mach's nicht, aber warte.
Ich schwitze. Ey, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Es war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe viel über dich gelernt. Und das dachte ich auch so. Ich hab gedacht, ich habe keinen Bock auf so 0815-Gespräch. Ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen was von dir
voll gesehen. Du bist bis jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, beste Interviewer ever gewesen.
Oh.
Das kannst du auch noch. Das kann er auch noch, Leute.
Ich kann auch singen und tanzen.
Oh mein Gott, es reicht.
Hey, vielen, vielen Dank.
Danke. Tschüss, Leute.